Also, geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Dieses Mal nicht am Montag, wie gewohnt, sondern am Donnerstag zu einem Kepler-Salon extra. Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind, ein Thema, ein Buch näher kennenzulernen und seinen Autor. Herzlich willkommen, Hans-Henning Schasach. Im Kepler-Salon.
Danke.
Ich darf, bevor ich mit der Vorstellung unseres Gastes und des heutigen Themas beginne, Sie kurz auf die Gepflogenheiten im Kepler-Salon hinweisen. Wie Sie wissen, manche von Ihnen waren ja vielleicht schon öfter da, das ist eine Einrichtung, ein Salon, der seit 09 hier so besteht. Und nach dem immer gleichen Modus abläuft, das heißt, unser Gast wird zu seinem Thema jetzt einen Vortrag, einen Input geben und anschließend gibt es Gelegenheit, über das Thema mit ihm zu diskutieren. Die Vorträge und die Diskussion werden im Kepler-Salon aufgezeichnet. Das ist dann nachzuhören übers Internet, über unsere Homepage. Daher wird immer ein Mikrofon gegeben, wenn Sie sich zu Wort melden. Also geben Sie mir dann einfach ein Handzeichen, Sie bekommen ein Mikrofon und dann hören wir Sie einerseits besser und es ist auch aufgezeichnet. Dann ist Ihnen schon aufgefallen, dass es hier auch etwas zu trinken gibt. Michael Keinzel geht gerne durch die Reihen und versorgt sie mit Flüssigem. Das ist auch während der Veranstaltung gerne möglich und wir schließen normalerweise pünktlich um 21 Uhr. Das ist heute eine Kooperationsveranstaltung mit dem Oberösterreichischen Presseclub und das freut mich auch besonders, dass wir hier im Kepler-Salon jetzt für unser Anliegen und unser Thema den passenden Ort gefunden haben. Hans-Henning Schasach ist ein in Österreich sehr bekannter Autor. Darf ich Ihr Alter noch dazu sagen?
Ich werde 70. Jetzt ist das laut, um Gottes Willen.
Wir können jetzt gleich.
Da erschrecke ich ja vor der eigenen Stimme. kann man während ich spreche das abstellen, damit es zwar aufgenommen wird, aber nicht. Ich habe eine sehr laute Stimme.
Ja, wir werden sie einmodulieren.
Sehr fein,
ja.
Danke.
Viele Jahre als Journalist tätig in Österreich bei den großen österreichischen Medien, bekannt vor allem sein Engagement als Außenpolitikchef beim Kurier, bei News und über viele Jahrzehnte jetzt auch schon publizistisch tätig im Bereich Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus, ganz grob gesagt in Österreich mit mehreren Büchern, die vor allem die Ära Haider begleitet haben und immer wieder versucht haben, die Klarheit hinter den Marketing-Sätzen zu suchen und auch zu finden. Denn das neue Buch, das 2012 erschienen ist, und um das es heute geht, hat einen sehr provokanten Titel, Strache im braunen Sumpf. Und darum soll es jetzt gehen. Und ich würde Sie bitten, uns das Buch und Ihre Thesen, die Sie in diesem Buch aufstellen, näher zu bringen.
Gerne. Naja, da sieht man mich gar nicht, gell? Liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstens einmal, es freut mich, dass ich diesen wunderschönen Saal heute so gefüllt erlebe. Ich bin sehr gern nach Linz gekommen. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung jetzt endlich doch stattfindet. Ich weiß, es ist im Kepler-Salon so üblich, dass man während des Gesprächs kommen kann und gehen kann. Und ich glaube, auch wenn jemand von der Freiheitlichen Partei da sein sollte, den ich dann besonders begrüße, vor allen Dingen in der Diskussion, er wird wahrscheinlich nicht so ohne weiteres das Bedürfnis verspüren, diese Veranstaltung vorzeitig zu verlassen. Ich entschuldige mich ein bisschen dafür, dass dieser heutige Vortrag ein kleines bisschen länger ist, als das sonst üblich ist, aber ich fokussiere natürlich in meinen Vorträgen immer auch auf das lokale Geschehen, und das lokale Geschehen, wie Sie aus den Medien ja entnommen haben in letzter Zeit, ist in Oberösterreich natürlich unübersehbar größer als in anderen Ländern. Damit zum Thema, es gibt, das wissen wir alle in diesem Land, Hunderttausende, die Strache nachlaufen, die sich von ihm blenden lassen, die seine freiheitliche Partei wählen, aber es gibt nur wirklich ganz, ganz wenige, die wissen, wofür er steht, wofür seine freiheitliche Partei steht. Diese Wissenslücke wollte ich schließen. Zweites Thema dieses Buches. Es gibt in diesem Land sehr viele Menschen, vor allen Dingen junge Leute, die dieser menschenverachtenden und menschenrechtswidrigen Politik Widerstand entgegensetzen wollen. Wer sich politisch engagiert, braucht verlässliche Daten, Zahlen, Fakten. Das versuche ich mit diesem Buch zu liefern. Und der dritte Grund für dieses Buch, es ist vielleicht sogar der wichtigste. Wer sich öffentlich mit der Freiheitlichen Partei anlegt, der geht ein sehr, sehr hohes Klagerisiko ein. Dieses Buch soll Aktivisten die Möglichkeit geben, einfach durch Zitierung aus diesem Buch das Klagerisiko auf den Autor abzuwälzen. Und glauben Sie mir, was immer Sie über Strache sagen wollen, Sie finden es in diesem Buch. Was erwartet Sie in diesem Buch? Dieses Buch verknüpft zwei Milieus miteinander, die Sie sich unterschiedlicher kaum vorstellen können. Da ist auf der einen Seite das Milieu der Reichen und Schönen, wie wir das aus dem Fernsehen erleben. Dass der Männer, die im Parlament arbeiten, die in der Hofburg das Tanzbein schwingen, die vor laufenden Fernsehkameras im Scheinwerferlicht ihre Interviews geben, die sich für höchste Ämter in diesem Staat berufen fühlen, das ist das Bild, dass der FPÖ wie Strache es in den Medien gerne transportieren lässt. Es gibt aber auch die Kehrseite dieser Medaille, die kriminelle Unterwelt des Neonazismus. Der Hitler-Nostalgiker, der Auschwitz-Leugner, der neonazistischen Gewalttäter. Das ist eine Unterwelt, die man sich gewalttätiger und gefährlicher kaum vorstellen kann. Und das beklemmende Ergebnis von 2 Jahren harter Recherchearbeit ist, auch das ist die Freiheitliche Partei. Das ist jene Seite der Freiheitlichen Partei, die uns verduscht wird, die verduscht werden soll, die uns verschwiegen wird, versteckt wird, die verleugnet wird. Diese Freiheitliche Partei ist, und das belege ich in diesem Buch mit der Neonazi-Szene, flächendeckend auf das Engste verknüpft. Es gibt in diesem Land etwa 2 bis 3 Dutzend Organisationen, die man ein wenig unscharf als neonazistisch bezeichnen könnte. Hätte ich dieses ganze Netzwerk versucht in diesem Buch darzustellen, das wäre eine 1000-seitige Enzyklopädie geworden. Das ist in solcher Buchform gar nicht möglich. Ich habe mich daher in diesem Buch immer wieder auf Beispiele beschränken müssen, die das System sichtbar machen. Und daher habe ich für diese Verknüpfung zwischen Freiheitlicher Partei und Neonazi-Szene mich natürlich auf Österreichs bedeutendste und wohlhabendste, möchte fast sagen reichste Neonazi-Organisation fokussiert, die AFP, Aktionsgemeinschaft für Politik. Das ist eine Neonazi-Gruppierung, die seit Jahren eigene Medien herausgibt, eine Gruppierung, die regelmäßige Veranstaltungen durchführt, die im Sommer, im Herbst jeweils eine sogenannte Akademie veranstaltet, wie das so ein bisschen großsprecherisch heißt. Bei diesen Akademien der AFP, da referieren, weil sich die AFP nicht mit Reden der zweiten, dritten, vierten Reihe zufrieden geben muss. Die kann wirklich die großen Kaliber einladen. Bei dieser AFP referieren die blutigsten Neonazi-Einpeitscher Europas. Da sind Leute dabei wie Pedro Varela, der spanische Neonazi, der seinerzeit auch Honsig Asyl gewährt hat. Der hat bei einer Tagung der AFP Hitler als den zweiten Erlöser der Menschheit bezeichnet. Und er hat formuliert, naja, bei ein bisschen guten Willen ließen sich ja die von Hitler vorgeschlagenen Lösungen auch heute noch umsetzen. Und das Unfassbare bei diesen Veranstaltungen ist, dass dort Jahr für Jahr Politiker der Freiheitlichen Partei auftreten. Bei Österreichs bedeutendster Neonazi-Veranstaltung sind Referenten der FPÖ ein fester Bestandteil. Und zwar auch nicht irgendwelche Referenten der zweiten, dritten oder vierten Reihe. Da ist der Andreas Mölzer, Mitglied des Europaparlaments, der Johann Gudenus, Klubobmann der FPÖ im Wiener Landtag, der Gerhard Kurzmann, Straches Landesparteiobmann in der Steiermark oder der Hans-Jörg Jennewein, der ist Bundesrat und ist Wiener Landesparteisekretär. Oder ein anderes Beispiel. Es gibt in jedem Jahr Veranstaltungen, die von der Neonazi-Szene und von der FPÖ gemeinsam beworben werden. Diese alljährliche Kranzniederlegung am Grab von Walter Nowotny ist einer dieser Anlässe. Jetzt sage ich dazu, dass der Walter Nowotny heute als diese große Nazi-Ikone gilt, ist eigentlich ein bisschen ungerecht. Er war sicher illegaler Nazi, aber das waren viele andere auch. Und wahrscheinlich war er ein Soldat wie viele andere auch. Aber es ist nun einmal eine Neonazi-Veranstaltung und er hat nun einmal heute den Ruf dieser Neonazi-Ikone. Und da ist es doch beklemmend, dass wir auf den Webseiten von der Freiheitlichen Partei und auf den Nazi-Websites praktisch wortgleich die gleichen Einladungen, die gleichen Mobilisierungstexte finden. Da wird auf einer deutschen Neonazi-Website neben Hassvideos, neben Hitlerbildern, neben SS-Runen und Hakenkreuzen die Telefonnummer der Wiener Freiheitlichen Partei als Ansprechpartner angegeben. Oder da gibt es einen User, der nennt sich Vergaser88. 88, das wissen die meisten von Ihnen, ist der Versuch der Neonazis, das österreichische Wiederbetätigungsgesetz auszutricksen. Wer Heil Hitler brüllt, landet vor Gericht, wird verurteilt. Wer 88 sich aufs T-Shirt schreibt, dem passiert nichts, obwohl es das Gleiche bedeutet. 88, zweimal der achte Buchstabe im Alphabet, HH, heißt so viel wie Heil Hitler. Nun, dieser Vergaser Heil Hitler fordert seine Nazi-Freunde auf, sich für die Buskoordination bei der Anreise an unseren Kameraden Johann Herzog zu wenden. Ja, unser Kamerad Johann Herzog ist der von der FPÖ bestellte Landtagspräsident in Wien. Oder ein drittes Beispiel, das ist das Beispiel Alpen-Donau. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten die Ermittlungen und den Prozess gegen Alpen-Donau mitverfolgt. Wir haben die Verurteilung miterlebt, die noch nicht rechtskräftig ist. Und wir haben irgendwo so aus den Medien den Eindruck gewonnen, das sei eine von vielen Neonazi-Websites. Nein, das ist sie nicht. Alpen-Donau ist das Schlimmste, das Brutalste, das man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist mit Abstand die radikalste Neonazi-Seite in diesem Mitteleuropa. Da werden nicht nur, wie das in anderen Neonazi-Seiten auch der Fall ist, Mein Kampf als Hörbuch angeboten oder Hitler wird als unser Gott, Mein Kampf wird als unsere Bibel bezeichnet und oder ähnliche Dinge. Das geschieht auf anderen Neonazi-Seiten auch. Da wurde über Monate hindurch systematisch zum Mord an politisch Andersdenkenden aufgerufen. Und da unterhalten sich User ganz unbefangen darüber, wie man am besten Juden erschlägt und Leichen verbrennt. Und das beklemmende Ergebnis meiner Recherchen ist, diese Seite Alpen-Donau hat regelmäßig von exponierten Politikern der FPÖ Informationen bekommen. Mittlerweile gibt es ein rechtskräftiges Urteil gegen den Tiroler Abgeordneten Königshofer. Nun, jetzt komme ich zur Verknüpfung der Freiheitlichen Partei mit der Neonazi-Szene hier in Oberösterreich. Das ist natürlich für hier etwas besonders Aktuelles. Wir haben gerade erlebt, die Schlagzeilen der Sebastian Ordner, früher Sebastian Mühlecker, war Aktivist in Gottfried Küssels Terrortruppe WAPO, Volkstreue Außerparlamentarische Opposition. Das habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Ich habe nur nicht dieses Video beschrieben, das jetzt aufgekommen ist und das zu seinem Rücktritt geführt hat, sondern ich habe ein völlig gleichartiges, anderes Video beschrieben, das damals uns Journalisten und den Geschworenen im Prozess gegen Hans-Jörg Schimanek Junior vorgeführt wurde. Ein Schulungsvideo der WAPO von hinten an den Feind heranschleichen, Mund zuhalten, Messer in den Hals rammen, das Messer nach vorne durch die Gurgel reißen und dann Hans-Jörg Schimanek wörtlich. Aber heute haben die Goschen weiter zu. Ihr habt ja keine Ahnung, wer zart die Hund sind, der schreit womöglich noch mit der durchgeschnittenen Gurgel. Das war der Augenblick, an dem den Geschworenen bei diesem Prozess klar geworden ist, dass das mit Wehrsport überhaupt nichts zu tun hatte, dass da der Mord an Demokraten trainiert wurde. Und jetzt ist ein gleiches Video aus ähnlicher Zeit von jenem Sebastian Ordner aufgetaucht und der ist mittlerweile zurückgetreten. Aber es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Exponenten dieses neonazistischen Flügels in der Freiheitlichen Partei. Der Detlef Wimmer ist einer von ihnen, der ist freiheitlicher Stadtrat in Linz, ist ausgerechnet für die Sicherheit zuständig. Wenn Sie also so ein bisschen sich im Internet auf Neonazi-Seiten verirren, ich will Ihnen das nicht raten, aber manchmal kann das auch ganz lustig sein. Da wird Detlef Wimmer gegen den Vorwurf in Schutz genommen, kein Nationalsozialist zu sein. Und da wird dann geschrieben, na ja, der Arme, der muss ja, das österreichische Wiederbetätigungsgesetz ist ja so streng und der kann ja gar nicht anders, der muss ja seine wahre Gesinnung verstecken. Detlef Wimmer hat Kontakte zur Neonazi-Szene, die so intensiv sind, dass das Heeresnachrichtenamt ihm die Offizierslaufbahn verweigert hat. Und dann gibt es in der Nazi-Szene so Codes, 88 habe ich schon genannt, es gibt andere Dinge auch noch, also beispielsweise, es wird natürlich Hitlers Geburtstag gefeiert, aber keiner schreibt dann auf Facebook, heute hat der Führer Geburtstag, liebe Freunde, stoßt mit mir mit einem Glas Sekt an, da würde er sich ja strafbar machen. Da werden dann so Postings abgesetzt wie, heute ist ein ganz besonderer Tag und die Sonne scheint so hell. Und da gibt es dann Leute, denen das gefällt, die dann draufklicken, gefällt mir, weil sie diese Botschaft verstanden haben. Und natürlich war der Herr Detlef Wimmer einer von denen, der hat sich dann ausgeredet, ja, es war, ging nur, ihm nur ums Wetter. Leider Gottes war es an dem Tag wirklich schlecht, weil es war bedeckt. Also der Sonnenschein, den er da gepriesen hat und der ihm da so besonders gefallen hat, der hat leider nicht stattgefunden. Oder dann gibt es den Günther Steinkellner, der Klubobmann der oberösterreichischen Freiheitlichen. Der hat vor kurzem gesagt, Antifaschisten seien die Faschisten von heute. Das ist Neonazi-Diktion. Das ist genau die Standardformulierung, die Sie auf allen Nazi-Seiten in Mitteleuropa finden. Das ist ein Rückgriff auf die nationalsozialistische Täter-Schuldumkehr. Das ist eine ganz typische nationalsozialistische Taktik gewesen. So nach dem Motto, die Juden haben ja uns den Krieg erklärt, wir mussten sie ein bisschen umbringen, sonst hätten sie ja uns oder so in dieser Art und Weise. Nebenbei, ich meine, dass der Herr Steinkellner ein bisschen Nachhilfe in Staatsbürgerkunde erhalten sollte. Denn Österreich hat eine antifaschistische Verfassung. Das ist nur etwas, was die wenigsten Menschen wirklich wissen. Wir haben uns seinerzeit im Staatsvertrag dazu verpflichtet, alle Spuren des Nationalsozialismus aus Gesellschaft und Politik zu tilgen. Was alle Spuren heißt, glaube ich, ist eindeutig, auch kleinste Teile. Und dieser Staatsvertrag ist danach in den Verfassungsrang erhoben worden. Und damit ist Österreich praktisch das einzige westeuropäische Land, das eine explizit antifaschistische Verfassung hat. Ja, das heißt, diese ständigen Angriffe auf Antifaschisten, die dann als, ich weiß nicht, linke Jagdgesellschaft Kranke oder als die Faschisten von heute abgestempelt werden, das ist wirklich eigentlich ein Angriff auf unsere Verfassung. Und natürlich ist der Herr Steinkellner auf Facebook auch befreundet mit jenen Leuten, die eben die Freundschaft mit freiheitlichen Politikern suchen. Da ist einer, der die linke Jagdgesellschaft zum Brausen nach Mauthausen schicken will und dafür gerade wegen Wiederbetätigung verurteilt wurde. Da ist ein anderer, der die Juden als perverses Dreckvolk und Muslime als Islamdreck und Inzuchtdebile beschreibt und der ihre Ausrottung anregt, man solle sie in Viehwaggons in eine Anlage nach Polen bringen. Ich glaube, wir wissen alle, welche Anlage da gemeint ist. Und da gibt es den freiheitlichen Elmar Podrasek, der Spitzenkandidat der FPÖ für die kommenden Nationalratswahlen. Das ist jener Offizier, der Schlagzeilen gemacht hat, weil er den WKR-Ball, dieses Treffen von Rechtsextremen und Neonazis in Uniform besucht hat. Dieser Herr Podrasek ist bei Demos der Ultrarechten fotografiert worden. Mit Küssl und mit Felix Budin, das heißt mit den schlimmsten Neonazis, die es in Österreich überhaupt gibt. Dieser Herr Podrasek nimmt an Gedenkveranstaltungen der Kameradschaft 4 teil. Das ist die Kameradschaft der Waffen-SS. Diese Waffen-SS ist vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal ganz eindeutig als nationalsozialistische Verbrecherorganisation eingestuft worden. Sämtliche zivilen Gerichte in Deutschland und in Österreich sind dieser Einschätzung gefolgt. Diese Waffen-SS hat mit die schlimmsten Verbrechen dieser NS-Geschichte begangen. Die Ermordung von 600 galizischen Juden, das Massaker von Oradour, wo 642 Zivilisten niedergemetzelt wurden, das Massaker von Le Paradis, wo Kriegsgefangene umgebracht wurden, ein 3 Tage dauerndes Massaker an Kriegsgefangenen, 4000 Kriegsgefangene wurden da innerhalb von einigen Tagen umgebracht. Und diese Waffen-SS war bei der Bewachung der Konzentrationslager, wie sich beim Nürnberger Tribunal herausgestellt hat, der politischen SS durchaus gleichgestellt. Und da gibt es einen wunderschönen Beleg dafür. Es hat damals gegeben, die Zeitung für die Waffen-SS hat die geheißen. Und die hat geschrieben, die hat die Angehörigen der Waffen-SS gelobt. Sie hat ihnen dafür gedankt. Ihnen sei es zu verdanken, dass das Gift der inneren Zersetzung niemals wieder in den Volkskörper unserer Heimat gelangen konnte. Das war die Waffen-SS. Das heißt, der Herr Podrasek, Spitzenkandidat der Freiheitlichen Partei, betreibt verbrecherische nationalsozialistische Traditionspflege. Und natürlich ist auch dieser Herr Podrasek auf Facebook mit lieben Rechten befreundet. Da gibt es eine ganz witzige Frau, Amanda Alicia Maravilla heißt sie. Die ist mittlerweile so ein Synonym für den Neonazismus im Internet. Die schmückt ihre Auftritte mit riesen Hakenkreuzen. Die gibt ganz offen auf Facebook ihre politische Einstellung mit nationalsozialistisch und NPD an. Die wirbt für einen starken Staat, basierend auf dem Grundsatz, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und sie veröffentlicht regelmäßig Nazisprüche und Nazi-Parolen. Mit dieser Maravilla ist die halbe freiheitliche Führungsriege befreundet. Merkwürdig. Und natürlich auch der Herr Podrasek. Und als dann dieser Skandal wirklich offenbar wurde, da haben die Medien dann eine ganze Menge drüber geschrieben und dann haben ja die meisten Freiheitlichen sind dann draufgekommen und haben das gelöscht aus ihren Facebook. Es hat ganz wenige Organisationen gegeben, die das nicht gelöscht haben, diese Freundschaft, trotz dieses Skandals. Die FPÖ Oberösterreich hat zu diesen ganz wenigen gehört. Da gibt es jetzt eine lange, lange Liste. In meinem Buch habe ich natürlich ein bisschen Platz, das zu schildern. Heute muss ich da so im Schnelltakt drüber fahren, von neonazistischen Rülpsern oder von neonazistischen Übergriffen in dieser Partei, die eigentlich in einer Demokratie unvorstellbar sein sollten. Da gibt es den Bernhard Wieser, den Vizebürgermeister in Wels, der die Kandidatur einer neonazistischen Liste unterstützt hat. Und zwar einer neonazistischen Liste, die den Schulungstext der SS als Parteiprogramm veröffentlicht hat und der auch gegen ein Verbot der Bunden gestimmt hat. Beide Parteien wurden vom Verfassungsgerichtshof als neonazistisch eingestuft und verboten. Und die Exponenten dieser Partei haben sich nachher beim Bernhard Wieser bedankt, indem sie bei der Wahl aufgerufen haben, Bernhard Wieser zu wählen, unseren Kandidaten Bernhard Wieser zu wählen. Oder da gibt es den Andreas Rabel, Stadtrat in Wels, der wie viele andere FPÖ-Politiker mit Strache-Bewunderern auf Facebook befreundet ist, ihre Auftritte mit Hakenkreuzen schmücken, ihre Freunde mit 88 begrüßen und Zitate aus den Postings dieser Seite, ich mag Adolf und sein Reich, oder wie viele Türken passen in den Bodensee, ich hoffe alle, oder Türken klatschen, das ist fein, darum lade ich euch alle ein. Also das sind so die Postings, die sich auf Seiten von FPÖ-Politikern befinden. Und das sind eben keine Einzelfälle. Und jetzt nenne ich ein paar Vorfälle sozusagen mit einem Satz, hinter denen jeweils eine ganze Nazi-Geschichte steht, die ich hier aus Zeitmangel einfach nicht erzählen kann. Da gibt es Gemeinderäte und andere Politiker der Freiheitlichen Partei, die wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilt wurden, die Gedichte der Hitlerjugend posten, die Neonazi-Feten mit Gottfried Küssel und Felix Budin, also mit den Hardcore-Nazis, mit den berüchtigsten, veranstalten, und es gibt andere oberösterreichische freiheitliche Politiker, die an diesen Feten mit Gottfried Küssel teilnehmen und die sich dann mit Gottfried Küssel stolz beim ario-germanischen Raufballspiel fotografieren lassen. Was immer das ist, dieser Ausdruck, ich habe ein solches Spiel noch nie erlebt, aber ich glaube, mit ein bisschen Fantasie kann man sich ungefähr vorstellen, was da passiert. Oder da gibt es einen Gemeindepolitiker, der mit einem Nazi-T-Shirt zu einer Gemeinderatsveranstaltung kommt. Max H8. Das heißt maximal Hate oder maximal Heil Hitler. Es wird in der Neonazi-Szene sozusagen mit beiden Ausdrücken belegt. Und dieser Politiker betreibt nebenbei einen Netzladen für aufrechte Kundschaft, wie das heißt, und da wird Nazi-Bekleidung vertrieben. Es gibt viele, viele Politiker, die befreundet sind natürlich mit den braunen Geschichtsfälschern, die Solidaritätsaktionen für Nazi-Verbrecher unterstützen, es gibt einen freiheitlichen Gewerkschafter, der die Bundeshymne rassistisch umdichtet und. Und dann gibt es den Ring freiheitlicher Jugend. Was sich da passiert, spottet wirklich jeder Beschreibung. Die schmücken ihre Internetauftritte mit Nazi-Symbolen. Und zwar ganz offiziell. Die werben für Nazi-Foren wie Alpen-Donau, diese entsetzliche Nazi-Seite, die ständig zum Mord an politisch Andersdenkenden aufruft. Die verwenden Nazi-Kürzel wie 88, habe ich schon erklärt, oder 14, das sind 14 Words, das kommt aus der amerikanischen Neonazi-Szene. Übersetzt heißen diese 14 Worte ungefähr, wir müssen die Zukunft der weißen Rasse bewahren und die Zukunft arischer Kinder sicherstellen. Das ist so ein Nazispruch, der wird einfach mit 14 Words abgekürzt. Die stellen Gedichte der Hitlerjugend ins Netz, die lassen sich auf T-Shirts mit verbotenen Nazi-Bands fotografiert, mit Nazi-Bands wie die Lanzer, die sind als kriminelle Vereinigung eingestuft und verboten. Hassgesang, Stahlgewitter oder Sturm 18, 18 steht für Adolf Hitler, erster und achter Buchstabe im Alphabet, die nehmen an Nazi-Veranstaltungen teil und schreiben dann darüber im Internet und die outen sich als Mitglieder neonazistischer Facebook-Gruppierungen. Entstanden ist diese Radikalisierung des Rings freiheitlicher Jugend 2005. Da hat sich der Ring freiheitlicher Jugend abgespalten von der FPÖ und ist insgesamt zum BZÖ gewechselt. Und da gab es den Bund Freie Jugend, das ist eine Neonazi-Organisation. Und das waren ein paar junge, taffe Jungnazis, und die haben sich gedacht, diese Chance ist günstig, wir gründen jetzt den Ring freiheitlicher Jugend, und so schaut der bis heute aus. Es gibt ein Gutachten des Wiener Verfassungsrechtlers Heinz Mayer, der hat diesen Bund freier Jugend anhand von dessen Publikationen, also bei den Aktionen ist das ja ähnlich, der geht ja nicht hin, aber der hat die Publikationen ausgewertet, hat festgestellt, eine Verherrlichung nationalsozialistischer Ideen, eine zynische Leugnung von nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen, die Darstellung von NS-Biografien als Vorbild, eine hetzerische Sprache, die sich in aggressivem Ton gegen Ausländer, Juden und Volksfremde richtet, die den Rassenhass propagiert und den Aufruf zur Kampfbereitschaft der nationalen Jugend. Und natürlich treffen sich diese Leute und berichten dann auch in ihren Medien über diese Treffen mit den bekanntesten österreichischen Neonazis. Heinz Mayer hat resümiert, dieser Bund Freier Jugend verstoße gewohnheitsmäßig und massiv gegen das Wiederbetätigungsgesetz. Detlef Wimmer, der bei Veranstaltungen dieses Bundes Freier Jugend präsent war und zu seinem Pächter auch fotografiert wurde, der gibt den als ganz normale Jugendorganisation aus. Und es gibt in Oberösterreich etwas, was es in keinem anderen Bundesland gibt, aus diesem Grund. Es gibt hier die Doppelmitgliedschaft im Bund Freier Jugend, in einer Neonazi-Organisation und im Ring Freiheitlicher Jugend. Und ich sage das hier, ich weiß, das wird mitgeschnitten, vielleicht klagt mich doch irgendwann irgendwer, ich würde gerne die Themen dieses Buches möglichst noch vor der Wahl öffentlich vor Gericht austragen. Beim Ring Freiheitlicher Jugend in Oberösterreich handelt es sich weniger um eine Nachwuchsorganisation der Freiheitlichen Partei, die gelegentlich an den Neonazismus anstreift, sondern vielmehr in weiten Teilen um eine neonazistische Gruppierung, die sich des Schutzes der FPÖ bedient, um sich der juristischen Verfolgung zu entziehen. Naja, jetzt habe ich so viel über Politiker gesagt und einen, den wichtigsten, habe ich ausgelassen, aber das hole ich jetzt nach. Manfred Heimbuchner. Manfred Heimbuchner, der all das zulässt, denn das ginge ja nicht, wenn ein Parteiobmann wirklich da Widerstand leisten würde, ist stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Sektion des Witiko-Bundes. Der Witiko-Bund ist die extremste Vertriebenenorganisation. Sie ist gegründet worden von hochrangigen Nazis für Nazis. Die Mitgliederliste dieses Witiko-Bundes liest sich wie ein Who is Who des österreichischen und deutschen Rechtsextremismus und Neonazismus. Das sind nicht nur die hochrangigen Funktionäre der rechtsextremen Parteien in Deutschland wie Republikaner, DVU, NPD und so weiter dabei, sondern da sind auch viele Exponenten jener Gruppierungen dabei, die als neonazistisch eingestuft und verboten sind. Dieser Witiko-Bund kämpft für ein Großdeutschland in den Grenzen von 1939. Das ist nach österreichischer Verfassung verboten. Das heißt, der Herr Landesparteiobmann Heimbuchner ist Mitglied einer Organisation, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Und in dem Witiko-Brief, das ist die Publikation, die dieser Witiko-Bund herausgibt, da finden sich Sätze wie dieser: Zu den gewaltigsten Geschichtslügen der jüngeren Vergangenheit zählen die 6 Millionen ermordeten Juden. Naja, und natürlich ist der Herr Heimbuchner auch dann dabei, wenn beim Jubiläumsfest von Mölzers rechtsextremer Postille zur Zeit in Palle Palfi der Neonazi-Verteidiger Herbert Schaller einmal mehr behauptet, dass für Gaskammern überhaupt die Sachbeweise fehlen. Und wo dann der Holocaust-Leugner David Irving, der in Österreich wie in vielen anderen Ländern Einreiseverbot hat, ein mehrfach vorbestrafter Geschichtsfälscher, den man so ziemlich alles nennen kann, vom Neonazi über Fälscher, also über David Irving kann man alles sagen, da gibt es Gerichtsurteile in Serie, der hat bei dieser Gelegenheit die österreichischen Behörden mit den Nazis verglichen. Im Prinzip ist das das Gleiche, was der Herr Stein-Kellner tut, indem er Antifaschisten zu Faschisten macht. Nun, ich hatte lange Zeit den Eindruck, das wird in Oberösterreich so ein bisschen verdrängt, diese unglaubliche Situation. Mittlerweile stelle ich fest, es wächst das Interesse dafür und es wächst die Bereitschaft dafür, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Am 25. April hat der Markus Staudinger in den Oberösterreichischen Nachrichten die krude Welt der Linzer FPÖ geschrieben. Das ist ein wirklich aufschlussreicher Artikel, der mit der Tradition der oberösterreichischen Nachrichten, das so ein bisschen am Rande zu behandeln, bricht. Also das könnte eine Trendumkehr sein. Und auch der Herr Heimbuchner musste dann irgendwie darauf reagieren und hat dann am 10. Mai im Standard rechtsextreme Verbindungen zugegeben. Aber er hat sie als Eskapaden des rechten Narrensaumes der Partei ausgegeben. Ja, immerhin bemerkenswert. Da gibt es eine Partei, deren Linzer Clubobmann zurücktreten muss, weil er Gottfried Küssels neonazistischer Terrorgruppe angehört. Eine Partei, die in Linz den Sicherheitsstadtrat stellt, den das Heeresnachrichtenamt für ungeeignet als Offizier eingestuft hat, weil er enge Kontakte zur Neonazi-Szene hat. Da gibt es einen Clubobmann im oberösterreichischen Landtag, der ein Kürzel der Nazi-Szene verwendet, um Antifaschisten zu beleidigen und der im Internet mit den schlimmsten Neonazis befreundet ist. Da gibt es einen Spitzenkandidaten bei der Nationalratswahl, der an der Traditionspflege einer nationalsozialistischen Verbrecherorganisation teilnimmt und auf Facebook sich mit allen möglichen offensichtlichen Nazis befreundet hat. Da gibt es einen Parteiobmann, der die Führungskader seiner Partei aus einer Burschenschaft rekrutiert, die mit einem Nazi-Plakat für den Auftritt eines antisemitischen Brandredners wirbt. Ich komme darauf noch zu sprechen. Und dann ist da ein Parteiobmann, der stellvertretender Vorsitzender einer verfassungsfeindlich agierenden Organisation, die braune Geschichtsfälschung betreibt, die, und zwar bis zur Auschwitz-Lüge, ja, und das ist offensichtlich der rechte Narrensaum. Ich bin ein bisschen sprachlos über eine solche Selbsteinschätzung. Entschuldigen Sie, wenn ich manchmal ironisch wäre oder manchmal ein bisschen emotional wäre. Das bringen solche Vorträge halt einfach mit sich. No, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, was ist denn neu an diesem Buch? Und jetzt werde ich vielleicht die eine oder den anderen ein bisschen enttäuschen. Also wer sich vorstellt, dass ein politischer Journalist jetzt so undercover bei Neonazi-Veranstaltungen herumkrallt und dort heimlich sein Mikrofon einschaltet und so, den muss ich enttäuschen, das mache ich nicht. Aufgabe eines politischen Journalisten ist etwas ganz anderes. Meine Aufgabe ist es, das, was uns die Medien nur in kleinen Teilen, so als Art Puzzle liefern, zusammenzusetzen, daraus ein Bild zu machen. Wer je ein Puzzle zusammengesetzt hat, der weiß, dass ein kleines blaues Steinchen wenig Aussagekraft hat. Erst wenn man weiß, an welchem Platz es ist, weiß man, ob das Himmel ist, Wasser ist oder eine blaue Hauswand ist. Das ist die Aufgabe eines politischen Autors. Die zweite Aufgabe ist, die Hintergründe dazu zu stellen. Die Hintergründe, die die Medien nicht parat haben können, das ist jetzt kein Vorwurf an die Medien. Es ist nirgends so schwer zu recherchieren wie in der Neonazi-Szene oder in der Burschenschafter-Szene. Wenn irgendwas Aktuelles passiert, ihr wisst es ja alle, am Abend muss das in Zeit im Bild gesendet werden, am nächsten Tag steht das in allen Zeitungen. Niemand hat da, kein Journalist hat die Möglichkeit, wirklich penibel nachzurecherchieren, was das bedeutet. Und dann kommen Formulierungen heraus, die verharmlosend sind, ohne es sein zu wollen. Also, als 2007 die Fotos von H.C. Strache aufgetaucht sind, wo er im Wald mit seinen Freunden gespielt hat, da war in den Medien durchaus wahrheitsgemäß zu lesen, Strache sei da mit dem Rechtsextremisten Jürgen H. zu sehen. Dass dieser Rechtsextremist Jürgen H. Jürgen Hatzenbichler heißt, dass dieser Mann stellvertretender Führer in Honsigs Nationaler Front war, dass diese Nationale Front ein Programm zur Zerschlagung der Demokratie, zur Wiedererrichtung des NS-Führerstaates und zur Aussiedlung der Juden hatte. Das wurde da nicht dazu geschrieben. Das ist die Aufgabe eines politischen Autors, diese Dinge auszugraben und diese Dinge dazuzustellen. Und sehr oft werden uns diese Puzzlesteine in sehr großem zeitlichen Abstand geliefert. Auch 2007 sind Bilder aufgetaucht, auf denen H.C. Strache an der innerdeutschen Grenze an der Jahreswende 89-90 mit der Viking-Jugend demonstriert. Ja, und wieder ist halt in den Medien gestanden, H.C. Strache hat mit der rechtsextremen Viking-Jugend demonstriert. Und das stimmt ganz sicher, ich meine, das ist nichts falsch. Nur der Hintergrund ist, die Viking-Jugend war die gefährlichste Neonazi-Organisation Mitteleuropas. Die Führer dieser Viking-Jugend sind alle wegen schwerer und schwerster Gewaltdelikte bis hin zum Mord vorbestraft. Das hat dann bis zum Oktober 2011 gedauert, bis wirklich klar geworden ist jedem, wo diese Viking-Jugend tatsächlich steht, wer das ist. Da ist in dem Spiegel Papiere der Staatspolizei zugespielt worden und aus denen ist dann endlich hervorgegangen, dass der blutigste Terroranschlag der mitteleuropäischen Geschichte von dieser Viking-Jugend durchgeführt wurde. Das war der Anschlag auf das Münchner Oktoberfest. 13 Tote, 200 zum Teil schwerst Verletzte. Und 200 ist so eine abstrakte Zahl und unter Schwerstverletzten, da geht man so drüber. Aber das waren wirklich, da sind Schicksale dahinter. Da sind Menschen dabei, die ihr ganzes Leben danach im Rollstuhl haben verbringen müssen. Das war ein Aktivist der Viking-Jugend. Und wenig später ist der Uwe Behrendt festgenommen oder wäre der Uwe Behrendt fast festgenommen worden. Uwe Behrendt hat den jüdischen Verleger Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin ermordet. Auch Uwe Behrendt war ein Aktivist der Viking-Jugend. Er wurde nicht festgenommen, er wurde knapp davor erschossen, aber nicht von der Polizei, sondern von seinen eigenen Kumpanen, die Angst gehabt haben, wenn man den Uwe Behrendt festnimmt, dann fliegen wir alle auf. Nun, jetzt der zeitliche Abstand. 1980 war der Anschlag aufs Münchner Oktoberfest. 89-90 hat Strache demonstriert an der innerdeutschen Grenze. Er ist in vorderster Front marschiert, neben ihm Vermummte, wie die Polizeibilder zeigen. Im Polizeiakt steht, dass die Polizei die Synagoge vor der Erstürmung hat schützen müssen. 2007 sind dann die Fotos erschienen von dieser Demonstration. Strache hat das so dann so als Jugendveranstaltung mit Volkstanz und so ausgegeben. War ganz witzig, aber halt wenig glaubwürdig, wenn man dann die Polizeiberichte liest. Und bis 2011 hat es gedauert, bis der Spiegel wirklich klar gemacht hat, wie gefährlich, wie verbrecherisch diese Viking-Jugend war, mit der H.C. Strache da mitmarschiert. Ihr seht ja, das ist Aufgabe eines politischen Autors. In meinem Buch lest ihr diese Geschichte zum ersten Mal vom Anfang bis zum Ende. Nun, was hat sich durch den Übergang von Haider auf Strache in dieser Partei verändert? Wir haben am Anfang alle fälschlich geglaubt, Strache sei so ein bisschen ein Haider-Klon. Er würde dasselbe sozusagen einfach, dasselbe Erfolgsrezept weitermachen, aber wir haben uns getäuscht. Haider war europäischer Vorreiter einer Entwicklung, die den Neonazismus aus den schmuddeligen Hinterzimmern irgendwelcher obskurer Kneipen herausgeführt hat ins Scheinwerferlicht der Kameras. Dort sind sie dann gestanden hinter einer glänzend blauen Fassade, die den braunen Kern verborgen hat. Aber Jörg Haider hat auch versucht, die Partei zu modernisieren. Er hat die Burschenschaft an den Rand gedrängt. Die Burschenschafter hatten im Parlament 30% der Sitze. Unter Haider ist es auf 10% zurückgeführt worden. Haider wollte sich vom Deutschnationalismus trennen. Könnt euch vielleicht noch erinnern an diese Diskussion um die Deutschtümelei, der Haider eine Absage erteilt hat. Und Haider hat die Politik verkaufen lassen durch weitgehend unideologische Quereinsteiger. Das waren junge, hübsche Männer, die keine andere Aufgabe hatten, als nett aussehen zu müssen, glatt reden zu können, sympathisch zu wirken und in die Fernsehkameras freundlich jene Texte zu sprechen, die die Parteizentrale ihnen vorgegeben hat. Und weil die österreichischen Journalisten auch nicht ganz bescheuert sind, haben sie natürlich mitbekommen, was da gespielt wird und haben diese Partie als Buberlpartie verhöhnt. Strache hat diese unideologische Buberlpartie durch eine Burschenpartie ersetzt. durch Hardcore-Ideologen aus dem Milieu der deutschnationalen schlagenden Verbindungen, die sich aus den Traditionen des Nationalsozialismus nie getrennt haben. Und das ist in einem Ausmaß gegangen, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Die Medien haben das auch einfach übersehen. Schauen wir uns Straches Landesverband an. Der Landesgeschäftsführer, HC Strache, ist Burschenschafter. Drei Stellvertreter sind Burschenschafter. Der Landesgeschäftsführer ist Burschenschafter. Der Landesparteisekretär ist Burschenschafter. Der Klubobmann im Wiener Parlament ist Burschenschafter. Der von der FPÖ gestellte Landtagspräsident ist Burschenschafter. Das heißt, von den 10 mächtigsten Positionen, die die Freiheitliche Partei in Wien zu vergeben hat, sind 9 in den Händen von Burschenschaftern. Und ergänzt wird diese Führungsmannschaft ausschließlich durch die eine unvermeidliche Alibi-Frau für das Familienfoto. Denn das will sich die FPÖ nicht einmal in ihrem heutigen Zustand leisten, ein Foto nach einer Parteiveranstaltung ganz ohne Frau. Aber das Bemerkenswerte ist schon, ich meine, die Frauen haben 51% Bevölkerungsanteil und kommen so gut wie nicht vor. Die Burschenschafter haben 0,05% Bevölkerungsanteil. Und mit diesen 5/10.000stel stellen sie die ganze Führungsmannschaft. Das heißt, HC Strache hat den Burschenschaftern einfach die Partei zum Geschenk gemacht. Und naja, hier in Oberösterreich schaut das ja kaum anders aus. Die FPÖ wird hier dominiert von einer rechtsextremen Burschenschaft, der Arminia Czernowitz. Da gibt es jetzt ein Foto, das vor kurzem aufgetaucht ist, von einer Festveranstaltung dieser Arminia. Da sind etwa 20 Gesichter wirklich zu erkennen und eindeutig zu identifizieren. 14 davon sind FPÖ-Politiker. Und das, da ist unter anderem dabei der Linzer Stadtrat Detlef Wimmer, der Markus Hein, der Nachfolger des ehemaligen Küssel-Gespielen. Da sind Gemeinderäte, Leute, die in der Bezirksparteileitung sitzen, und da ist auch der Wolfgang Kitzmüller natürlich dabei, der bekannt wurde, als er vorgeschlagen hat, Schwuchteln hinters Föstgelände zu transportieren, dort wo einst die Außenstelle des KZ Mauthausen war. Diese Burschenschaft Arminia Czernowitz hat unter anderem eingeladen einen Redner, und zwar einen von denen, die etwa auch bei der AfP reden, den Herrn Mehlisch. Der Herr Mehlisch ist einer der rabiatesten Antisemiten Europas, der die grusesten Verschwörungstheorien vertreibt, aber der wirkliche Skandal war die Ankündigung. Die haben diesen Vortrag mit einem Original-Nazi-Plakat angekündigt. Die Nazis haben damals so ein Plakat kreiert, eine Faust, die eine Schlange in der Hand hält, und genau dieses Nazi-Plakat, das ich kenne, weil ich auf vielen Demos den Nazi-Block dieses Plakat habe tragen gesehen. Genau mit diesem Nazi-Plakat wird diese Veranstaltung angekündigt. Nur, dass das Hakenkreuz wegretuschiert wurde, das kann sich nicht einmal die Arminia Czernowitz leisten. Nun, diese Burschenschaften behaupten immer wieder, sie hätten sozusagen Beiträge zur Demokratisierung unserer Gesellschaft geleistet. Auch Martin Graf hat diesen Unfug zu verbreiten versucht. Die demokratischen Traditionen der Burschenschafter sind reine Erfindung. Nach 1918, also in der ersten und in der zweiten Republik, waren Burschenschafter führend an jedem Putsch, an jedem Nazi-Putsch gegen die Demokratie beteiligt. Also von wegen demokratische Tradition. Burschenschafter haben Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle organisiert. Burschenschaften haben den Sommerputsch, den Juliputsch des 34er Jahres in Österreich organisiert, dem Dollfuß zum Opfer gefallen ist. Und diese Burschenschafter waren nicht nur Wegbegleiter, sie waren Wegbereiter der nationalsozialistischen Terror- und Vernichtungspolitik. Das kann man belegen. Es gibt diese Gründungsveranstaltung der Burschenschafter 1817, also lange vor dem Nationalsozialismus. Wenn Sie einen Burschenschafter auf diese Gründungsveranstaltung ansprechen, der kriegt feuchte Augen vor Rührung. Das wird in der Burschenschafter-Szene so verklärt als der große Aufbruch Richtung was weiß ich. Und in Wirklichkeit ist genau diese Gründungsveranstaltung so verräterisch. Bei dieser Gründungsveranstaltung wurde verlesen, eine Resolution des Heidelberger Professors Jakob Friedrich Fries, in der die Ausrottung der Juden mit Stumpf und Stiel gefordert hat. Das waren die Burschenschafter. Und auf dieser Gründungsveranstaltung hat die erste Bücherverbrennung stattgefunden. Die zweite Bücherverbrennung ist auch von Burschenschaftern organisiert worden. 1933 in 63 deutschen Städten. So wie bei der Gründungsveranstaltung wurden auch da die jüdischen Giftbücher verbrannt und es war auch da eine öffentliche Ächtung jener lesenden Aasfliegen, die sich erdreistet haben, undeutsche Literatur zu konsumieren. Nach dem NSDAP-Verbot in Österreich waren die Burschenschaften in Österreich Kampftruppen für den illegalen Nationalsozialismus. So beschreibt das der Rektor der Universität in einer Festschrift. Nach dem Einmarsch in Österreich haben die österreichischen Burschenschafter in unvorstellbarem Ausmaß, in wesentlich größerem Ausmaß als ihre deutschen Kommilitonen, in der Vernichtungsbürokratie der Nazis Karriere gemacht. Die schlimmsten Verbrecher gegen die Menschlichkeit, die schlimmsten Kriegsverbrecher, das waren Burschenschafter. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann das ganze Ausmaß dieser Verbrechen ans Licht gekommen war, da ist etwas passiert, wofür mir jedes Verständnis fehlt. Da haben sich die Burschenschaften geweigert, selbst die schlimmsten Kriegsverbrecher auszuschließen. Sie sind in Treue fest zu ihren Kameraden gestanden. Und da passiert noch heute in diesem Land, in dieser Demokratie etwas, was ich für unfassbar halte. Da gibt es einmal im Jahr ein Totengedenken. Das findet in jeder Burschenschaft ein bisschen unterschiedlich statt. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Es wird der Ahnenschrein geöffnet. Da hängen die Bilder der Verstorbenen drinnen. Und dann werden diese Verstorbenen mit Namen aufgerufen und es wird ihrer besonderen Verdienste gedacht. Da wird der besonderen Verdienste gedacht eines Ernst Kaltenbrunner. Als Chef des Reichssicherheitshauptamtes, vielleicht die zentrale Figur der nationalsozialistischen Terror- und Vernichtungsmaschinerie. Da wird der besonderen Verdienste gedacht eines Irmfried Eberl, Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka. Da wird der besonderen Verdienste gedacht von Männern wie dem KZ-Arzt Hermann Richter, der hat KZ-Insassen bei vollem Bewusstsein Organe aus ihrem Körper geschnipselt, einfach weil er wissen wollte, wie lange die ohne diese Organe leben können. Diese Burschenschafter haben sich aus dieser Tradition nie befreit. Und damit jetzt kein Missverständnis aufkommt, erstens, es gibt auch unter den Burschenschaftern gemäßigte, eher liberale. Aber es gibt einen harten Kern, der in einem Dachverband sozusagen zusammengefasst ist. Und keinesfalls spreche ich vom CV, um Gottes Willen. Ja? Also damit das klar ist, ich spreche von den deutschnationalen schlagenden Verbindungen. In diesen deutschnationalen schlagenden Verbindungen gilt heute noch der Arierparagraf. Könnt ihr euch das vorstellen in unserer Demokratie? Natürlich tragen die das nicht offen vor sich her. Natürlich ist das auch schwer beweisbar. Da muss man eben Autor eines solchen schrecklichen Wälzers sein und muss sich durch ganze Jahrgänge von Burschenschafterzeitungen durchlesen. Dort findet man die Dinge dann, und zwar in Form von Leserbriefen. Da hat ein oberösterreichischer Burschenschafter den Arierparagrafen als geltendes Recht ganz offen eingeklagt in einem Leserbrief an die Aula. Da ist seinerzeit ein Deutscher, der asiatischer Abstammung ist, dem man das noch ein bisschen angesehen hat an den Gesichtszügen, der ist aufgenommen worden und da hat der Herr Nein, ich nenne den Namen nicht. Jedenfalls, er hat geschrieben, dass ein Asiat kein Arier ist, sieht man auch ohne Arier-Nachweis. Also, hallo, was ist denn da los? Den kann man doch nicht aufnehmen. Mehr als 40 Jahre nach Kriegsende hat der Verband Deutscher Burschenschaften in Österreich Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Um zu wissen, was das für eine Provokation ist, muss man ja zuerst einmal wissen, wieso ein so blasser Politiker wie Rudolf Hess zu der großen Nazi-Ikone der Nachkriegszeit hat aufsteigen können. Der Grund liegt in seinem Auftreten vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal. Alle, die dort aufgetreten sind, die sich dort verteidigen müssten, haben Ausrede an Ausrede gereiht, haben sich auf Befehlsnotstand berufen oder waren gerade Zähneputzen, wenn das Verbrechen passiert ist. Also die waren in der Erfindung von Ausreden überhaupt nicht zu überbieten. Rudolf Hess war der Einzige, der kein bisschen abgegangen ist von seiner Meinung. Und er hat einen Schlusssatz formuliert, der ihn zur großen Ikone der Nazi-Szene gemacht hat. Er hat formuliert, stünde ich noch einmal am Anfang, ich würde alles noch einmal ganz genauso machen. Dies ist von den Neonazis als Bekenntnis zur Fortsetzung der Ausrottung der Juden verstanden worden. Das ist der Rudolf Hess, den Sie für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen haben. Wir alle, ich habe das auch vorher nicht gewusst, erst beim Recherchieren entdeckt man solche Dinge. Ja, für uns ist Rudolf Hess einfach einer von blassen Politikern der NS-Zeit. Das ist der Grund, warum der so aufgestiegen ist zur großen Neonazi-Ikone. Nun, auch bei der Darstellung der Burschenschaftsszene ist mir das passiert, was mir auch an anderen Stellen immer wieder passiert ist. Es ist ganz unmöglich, sämtliche deutschnationalen schlagenden Verbindungen zu durchforsten und zu beschreiben. Ich kann ja nicht ein mehrbändiges Werk hier vorlegen. Das muss ja irgendwo sich noch in ein Buch fassen lassen. Und daher habe ich auch da fokussiert auf einzelne Burschenschaften. Und natürlich, was lag näher, als auf die Burschenschaft Olympia zu fokussieren? Warum? Weil ja der dritte Nationalratspräsident, also einer der höchsten Repräsentanten unseres Staates, angehört. Und weil in dieser Burschenschaft Olympia eine ganze Reihe von Spitzenpolitikern der FPÖ sitzen und viele Jungpolitiker, die nur auf den Start in die große Karriere warten. Das, was die Burschenschaft Olympia tut, und das sage ich bei all meinen Vorträgen, immer in der Hoffnung, geklagt zu werden, ich wäre es bisher nicht, vielleicht gelingt es mir heute, diese Burschenschaft Olympia macht etwas, was ich als nationalsozialistische Wiederbetätigung erlebe. Ich kann gar nicht anders. Diese Burschenschaft Olympia ködert junge Studenten, keilt junge Studenten, wie es in ihrer Zeitung der Olympe heißt, mit billigem Wohnraum, mit billigem Bier oder Freibier bei Festveranstaltungen und mit Studienbegleitung durch bewährte Akademiker. Alle drei Versprechen werden von der Olympia erfüllt, aber die Studenten zahlen einen sehr hohen Preis dafür. Die Studenten müssen dann an Bildungsveranstaltungen teilnehmen, das heißt müssen, muss ich relativieren, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie weit das verpflichtend ist, Tatsache ist, aber dass sie teilnehmen. Und bei diesen Bildungsveranstaltungen der Olympia werden sie systematisch indoktriniert, in nationalsozialistischem Sinn. Bei der Burschenschaft Olympia sprechen ungefähr die Redner, die auch bei der AfP auftreten. Da sind Leute dabei wie der David Irving, der Jürgen Schwab, der Rolf Kosiek. Das sind Namen, die Ihnen nichts sagen und die auch mir nichts gesagt haben, bevor ich zu recherchieren begonnen habe. Aber das ist die braune Elite, die von Nazi-Veranstaltung zu Nazi-Veranstaltung pilgert, um diese Szene zu munitionieren. Und Studenten wollen natürlich nicht nur arbeiten, die wollen auch feiern. Und die Burschenschaft Olympia veranstaltet daher gesellige Abende. Die Unterhaltungskünstler, die da auftreten, die sind womöglich noch verräterischer als die Vortragenden. Da sind Leute dabei wie der Nazi-Barde Frank Rennecke, der für seine Hitler- und Hess-Balladen berüchtigt ist. Allerdings ist dieser Herr Rennecke ein sehr sozialer Mensch. Er wird zumindest in seinem Kreis als solcher gesehen. Er gibt immer wieder Benefizkonzerte für Leute, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft bestreiten können. Beispielsweise für das Mördertrio von Zwickau. Das ist jene junge Frau, die jetzt vor Gericht steht. Und das sind diese, dem werden, also etwa mindestens zehn Tötungsdelikte werden diesen drei jungen Menschen vorgeworfen, die in den Medien sind, die mit diesem geschmacklosen Titel Kebabmorde abgehandelt worden. Und drei Wochen nachdem er für diese drei Herrschaften ein Benefizkonzert gegeben hat, ist er dann auf der Bude der Olympia und spielt dort auf. Und am Tag danach ist er Ehrengast beim WKR-Ball. Oder ein anderer Unterhaltungskünstler, Michael Müller, er ist mittlerweile gestorben, aber er hat uns den sicher geschmacklosesten Schlagertext aller Zeiten hinterlassen. Er hat diesen Text von Udo Jürgens mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, umgedichtet. Mit 6 Millionen Juden, da fängt der Spaß erst an. Bis 6 Millionen Juden, da bleibt der Ofen an. Hey, das muss ein Spaß sein, wenn der Mann bei der Olympia aufspielt. Oder ein anderer. Der Liedermacher Jörg Hähnel, auch NPD-Funktionär wie die anderen beiden, auch vorbestraft. Das ist übrigens ein Merkmal der Vortragenden und der Unterhaltungskünstler der Olympia, dass sie nahezu alle vorbestraft sind. Dieser Jörg Hähnel hat im Bezirksparlament von Berlin-Lichtenberg den Antrag gestellt, eine Straße umzubenennen, die ist nach einem Widerstandskämpfer benannt, und er hat den Antrag gestellt, sie umzubenennen nach dem Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und weil er nicht nur Neonazi ist, sondern auch ein bisschen beschränkt sein dürfte, hat er diesen Schwachsinn auch in der Öffentlichkeit gesagt und wurde daher wieder einmal vorbestraft. Und diese Olympia kümmert sich auch um die Freizeitgestaltung in den Ferien. Die veranstaltet die Sommerlager unter dem Titel Sturmadler. Die finden unter der Türrune statt. Die Türrune war das Abzeichen der Reichsführerschulen der NSDAP. Der Leitsatz der Sommerlager heißt Jugend führt Jugend. Das war der Leitsatz der Sommerlager der NSDAP. Die Sinnsprüche im Sommer, im Sturmadler-Kalender stammen von Nazi-Poeten. Von Georg Stammler, vom Verfasser des Jungdeutschen Führerbuchs, oder von Josef Hies, einem Gauredner der NSDAP. Und die Postanschrift dieses Sommerlagers ist die Bude der Olympia, und die Webdomain gehört dem damals wichtigsten Mitarbeiter von Martin Graf, Sebastian Ploner. Dass gegen diese Olympia nicht vorgegangen wird, dass sich in Österreich kein Staatsanwalt findet, der auch nur Ermittlungen einleitet, das halte ich für Rechtsverweigerung. Nun, wer jetzt glaubt, es geht nicht noch schlimmer, den muss ich enttäuschen, es geht noch schlimmer. Wer ins Internet schaut, wer sich dort ein bisschen bewegt auf FPÖ-Seiten oder FPÖ-nahen Seiten, der kommt aus dem Erstaunen oder aus der Verzweiflung nicht heraus. Die Freiheitliche Partei ist vernetzt, verlinkt, befreundet mit braunen Geschichtsfälschern, mit Auschwitz-Leugnern, mit Hitler-Nostalgikern, mit Antisemiten, mit Rassisten, mit Gewalttätern, mit Terroristen, mit Kriegshetzern. Das ist ein Netzwerk, das mit Hakenkreuzen, mit Nazi-Parolen, mit SS-Symbolen und mit nationalsozialistisch inspirierten Hassbotschaften offen aufruft zu religiöser Schändung, zu Mord, zu Gewalt, zu Krieg und zur Wiederinbetriebnahme der Konzentrationslager. Und die FPÖ ist nicht irgendwo an der Seite vernetzt. Die FPÖ steht im Mittelpunkt dieses Netzwerkes. Zu der laufen sämtliche Kanäle praktisch hin. Da hat es diese Seite gegeben, Türkei, oder gibt es diese Seite Türkei nicht in die EU. H.C. Strache wurde als Administrator dieser Seite ausgewiesen. Da hat eine Aktion linker Künstler in Wien eine ganze Lawine an Menschenverachtung und Mordlust ausgelöst. Da hat man so Posting, da wurde aufgerufen zum Abschlachten der Moslems, zur Freisetzung von Giftgas, zu Bombenregen auf islamischem Boden. Und dann gibt es eine Strache-Fanclub-Seite und ein paar Zitate. Also so Dinge wie Drecksgesindel und stinkende Moslems auch sind dort normal, aber da wird dann gepostet, erschießen, steinigen, ertränken, aufhängen, an den Galgen, an die Laterne, alles Originalzitate. Und einer von denen, die am öftesten aufgehängt hätten werden sollen, ist der Wiener Bürgermeister Häupl, der natürlich den Feind schlechthin repräsentiert. Auf diesen Internetseiten von HC Strache wird bedauert, dass das Erdbeben in der Türkei nicht stark genug war. Ein Tsunami wäre nicht schlecht, wird da gepostet. Denn einem anderen sind die Ehrenmorde wurscht, denn je weniger Weiber, desto weniger Reproduktion. Naja, und dann wird uns linken Zecken angedroht, wir würden uns vor einem Volkstribunal verantworten müssen. Ja, und wieder sind halt hochrangige Politiker der Freiheitlichen Partei beteiligt. Und zwar eben nicht irgendwelche Mitläufer, ich nenne nur die oberösterreichischen, natürlich ist der Elmar Podgorschek damit von der Partie und der Günther Stein-Kellner ist mit von der Partie. Und trotz Anzeigen und trotz Klagsdrohungen blieben diese Postings Wochen hindurch auf dieser Seite stehen. HC Strache hat das als Beitrag zur Meinungsfreiheit ausgegeben. Immerhin, wir leben in einem Land, wo der Parteivorsitzende einer Partei, die sich irgendwann einmal angeschickt hat, 30% Partei zu werden, Aufrufe zur Gewalt, Aufrufe zum Mord, als Aufrufe zu Schwerstverbrechen, als Beitrag zur Meinungsfreiheit ausgibt. Als dann die Medienkampagne solche Ausnahmemaße angenommen hat, dass HC Strache doch einiges gelöscht hat, zumindest die strafrechtlich relevantesten Postings hat er gelöscht, aber einiges durfte bleiben. So Einträge wie Balkanaff, Drecksgesindel, Abschaum oder die Aufforderung linke Zecken, das sind so Leute wie ich gemeint, obwohl ich eigentlich gar nicht aus einem wirklich linken Lager komme und da sind sicher viele linke Zecken auch unter den Zuhörern heute. Also solche linke Zecken mit Schädlingsbekämpfungsmittel zu vertilgen, so harmlose Dinge dürften bleiben und noch etwas dürfte bleiben, Zitat, eine in den Zug und ab nach Mauthausen. Wir brauchen nur die Weichen stellen und den Strom aufdrehen. Und dann erlebe ich in diesem Land etwas, was ich für das Schlimmste halte, was in einer Demokratie, was in einem Rechtsstaat passieren kann. Nein, da gibt es dann junge Leute, die diese Seiten aufrufen und die das, was sie hier auf einer Strache-Fanclub-Seite gelesen haben, dass sie das, was sie auf einer von Strache administrierten Seite gelesen haben, nach einem dritten Bier im Gasthaus von sich geben. Die stehen dann vor Gericht. Die werden dann verurteilt. Und mich rufen dann weinende Mütter an. Und sagen, um Gottes Willen, der hat doch nichts Böses gemacht. Der hat doch überhaupt nur das, der hat es halt auf der Strache-Seite gelesen und er war halt nach dem dritten Bier halt dumm genug, das laut zu sagen. Ja, er war dumm genug und ich sage auch dazu, und wir sind dumm genug, uns solche Sachen gefallen zu lassen. So, ich entschuldige mich dafür, wenn ich jetzt ein bisschen emotional geworden bin. Aber das, wenn man sich so lange mit so einem Thema beschäftigt, wenn man so lange in diesem braunen Sumpf wühlen muss, dann ist es sehr, sehr schwer, die Ergebnisse der Recherchearbeit in trockenen, nüchternen Sätzen zu präsentieren. Aber glauben Sie mir, nichts von dem, was ich heute erzählt habe, war polemisch. Jeder einzelne Satz ist in diesem Buch mit Quelle, mit Originalzitat, genau nach dem Schema wissenschaftlicher Dokumentation nachvollziehbar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich nochmals dafür, dass ich so lang war.
Danke, Herr Schasach. Das ist derartig bedrückend, dass man etwas zu tun hat, sich wieder zu erholen, obwohl ich das im Buch ja auch schon im Detail gelesen habe. Aber es ist in der Fülle und in der Kompaktheit ziemlich massiv, würde ich sagen. Wir machen gleich Diskussion, damit wir noch dazu kommen. Ich habe eine Wortmeldung, zwei Wortmeldungen, drei, vier, fünf, sechs. Okay? Einmal für die erste. Bitte. Hier vorne ist die erste. Martina. Danke. Ich glaube, wir fassen es ein bisschen zusammen. Nehmen wir mal drei, drei, oder damit wir vorankommen. Bitte.
Ja.
Bitte. Und ein Zettel auch.
Zettel habe ich da.
Ja, einen schönen guten Abend. Sehr interessant, was Sie heute uns mitgeteilt haben. Was mich jetzt noch interessiert hätte, Sie haben heute schon den RFJ angesprochen. Jetzt waren gerade die ÖH-Wahlen. Es hätte mich dann natürlich noch der RFS interessiert. Also 2007 war ich selbst bei einer Abschlussveranstaltung der ÖH-Wahlen, wo ein der damalige Spitzenkandidat des RFS gemeint hat, es war ja nicht alles schlecht im Nationalsozialismus und hat dann auf die Föst verwiesen. Vielleicht können Sie nur zum RFS ganz kurz etwas sagen. Und was mich dann interessiert hätte, ist, kann es eigentlich eine FPÖ ohne diesen rechten Saum eigentlich überhaupt geben?
Mhm, danke. Danke, bitte.
Ja, also mir sind viele Fragen eingefallen, eigentlich die gerne.
Bitte das Mikrofon, sonst hören wir sie nicht.
Es gibt viele Fragen, die mir aufgestiegen sind während Ihres Vortrags. Ganz was Wichtiges finde ich, also ich hätte gern gewusst, ob es bei uns in der Demokratie eine Möglichkeit oder ein Engagement gibt, mit jungen Leuten zu arbeiten, die sozusagen gefährdet sind in dieser Richtung. Weil das, was Sie erzählt haben, das ist, also ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich jetzt gehe, weil es reicht. Ich finde, die FPÖ ist keine demokratische Partei. Öffentlich wird das immer anders gesagt, aber diese Dinge, ja, mir geht's so. Dann hätte ich noch gern gewusst die Rolle von diesen Strömungen in der EU. Und dann hätte ich noch gern gewusst die Rolle der Polizei bei diesen ganzen Dingen. Okay, danke.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen anstückeln von der Zeit. Die Frau St. Petri und dann Sie. Bitte.
Also mir ist so gegangen wie der Frau Heiden. Es ist bedrückend, man muss schlucken. Was mich aber nur mehr bedrückt, es wird immer wieder angeschnitten, Sie haben diesen Bereich nicht angeschnitten, aber es wäre wahrscheinlich ein extra Buch. Immerhin sind ja die Freiheitlichen im Nationalrat auch mit der Zustimmung der anderen Parteien gewählt worden. Welche Erfahrung haben Sie? Da haben Sie da auch irgendwie interveniert, geforscht, warum sowas auch bei uns möglich ist und eigentlich manchmal auch so abgetan wird, wie wenn Sie Sie haben sie ja auch dadurch salonfähig gemacht und die Schüsselregierung ja sowieso. Was mich aber auch interessieren würde, ist, was sagen Sie jetzt zu diesen neuen Strömungen, dass die Freiheitliche Partei verliert, Stronach gewinnt? Also ich bin mir noch nicht sicher, ob sie dann nicht irgendwann wieder erstarkt aufstehen. Also es würde mich interessieren, was Sie dazu sagen. Danke.
Nehmen wir Sie noch dazu und dann ganz machen kurz. Wir mal eine Antwortrunde.
Ganz kurz, wo bleibt der Verfassungsschutz? Warum lesen wir das nicht in Tageszeitungen? Vielleicht auch eine Frage an die Frau Heiden als Journalistin. Und gibt es ganz konkrete Erkenntnisse, zum Beispiel der Beziehungen von Detlef Wimmer zum Alpen-Donau-Info? Kann man das beweisen?
Okay.
Also ich werde das hintereinander versuchen. Ja, der Ring freiheitlicher Studenten, der besteht hauptsächlich aus dem Nachwuchsreservoir dieser Burschenschaften. Das sind alles Leute, hauptsächlich Leute, die im nationalsozialistischen Sinn indoktriniert werden, die sich gar nicht dagegen helfen können, weil ihnen eben ihre Burschenschaft billigen Wohnraum oder nahezu auch kostenlosen Wohnraum anbietet und weil sie dort natürlich auf Begleitung im Studium hoffen und auf Protektion nach Ende des Studiums. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen im Ring freiheitlicher Studenten, die auch verknüpft sind in diese Szene seinerzeit. hat ja beispielsweise diese Demonstration gegen die Wehrmachtsausstellung stattgefunden, die ist von prominenten Vertretern des Rings Freiheitlicher Studenten mitgestaltet worden. Ich glaube, der damals der Wortführer dort war, ist anschließend dann Vorsitzender des Rings Freiheitlicher Studenten geworden und so weiter. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass unter den Studenten die Bereitschaft, solche Dinge differenziert zu sehen, größer ist als unter den alten Herren, vielleicht auch deswegen, weil sie noch kürzer in dem Milieu sind. Das Zweite, eine FPÖ ohne den rechten Saum, ja, das ist vorstellbar, wir brauchen uns ja nur die Freiheitliche Partei in Deutschland anzuschauen. Jürgen Möllemann hat seinerzeit probiert, diesen rechten Saum auch zu mobilisieren und die Wähler von diesen Rechtsaußenparteien mit einzubinden. Er ist gescheitert damit. Diese Freiheitliche Partei in Deutschland ist unter Baum und Hirsch, das waren so die zwei Exponenten des liberalen Flügels, wirklich zu einer liberalen Partei gemacht worden. Und in Österreich ist immer ein nationaler und ein freiheitlicher Flügel, die sind einander gegenübergestanden, in innerparteilicher Opposition mit der Abspaltung des liberalen Forums. Das war damals eine Reaktion auf Mölzers Umvolkungssaga. Ist dieser liberale Flügel praktisch aus der Partei verschwunden. Seither haben nur die Nationalen das Sagen. Und ich sage dazu, eine liberale Partei in Österreich ist deswegen kaum vorstellbar, weil das liberale Lager in Österreich, das war das liberale jüdische Bildungsbürgertum, das gibt's halt nicht mehr. Das haben die Nazis entweder ermordet oder aus diesem Land vertrieben. Die Schäden, die unserer intellektuellen Szene, unserer Hochschulszene dadurch zugefügt worden sind, die sind nie verheilt. Was diese Leute, die dann ins Ausland emigriert sind, an wissenschaftlichen Sachen erarbeitet haben, an Nobelpreisen bekommen haben und ähnliches, das ist etwas, was Österreich nie mehr wird einholen können. Nun, das Engagement für Ausstiegshilfen, ja, das gibt's natürlich. Es gibt Organisationen, die sich speziell damit befassen. In Deutschland sind sie hier etwas weiter als in Österreich. In Österreich ist da... Bitte? In Linz weiß ich das nicht. Ich weiß, dass der Andreas Meislinger, der in Innsbruck an der Hochschule unterrichtet und der auch in Braunau recht rührig ist beim Verein für Zeitgeschichte, dass der diese Kontakte mit Deutschland pflegt und versucht auch so etwas auch in Österreich auf die Beine zu stellen. Nein, in Linz, also ich kenne es nicht, aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ich weiß viel über die Szene, aber nicht alles und ich will mich da auch gar nicht aufs Glatteis begeben. Die Frage der EU. In der EU gibt es bemerkenswerterweise keine rechtsextreme oder rechtsnationale Fraktion im Europäischen Parlament. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die Interessen dieser rechten Parteien zu weit auseinander liegen. Das beginnt schon bei der Feindbildpolitik. Alle diese Parteien machen mit Feindbildern Politik. Bei uns waren es die Juden und danach hat man das modernisiert, dann waren es die Ausländer, die als Gastarbeiter zu uns gekommen sind und dann ist der Schwenk zum Islam vollzogen worden als Feindbild. Nur im europäischen Osten gibt es keine Gastarbeiter, gibt es keine islamistischen Zuwanderer und daher müssen die bei ihrem alten Feindbild Juden und Roma und Sinti bleiben. Ein zweites Thema, ungarische Rechtsextreme haben im Beisein eines freiheitlichen Politikers Landkarten verteilt, auf dem ein Drittel des Burgenlandes Ungarn zugeschlagen war, weil das beanspruchen sie ja einfach einmal so locker vom Hocker. Es gibt wirkliche Konflikte auch bei der Modernisierung. Also die westeuropäischen rechtsextremen Parteien haben sich alle vom Nationalsozialismus wirklich losgesagt. Und also der Flamsblock beispielsweise, der hat seinerzeit noch an Hitlers Geburtstag Parteitage abgehalten und solche Dinge. Der hat sich aufgelöst und als Flamsbelang wieder gegründet, also praktisch sich selbst neu erfunden mit fast gleichem Programm und mit den selben Leuten. Sie sind dadurch der Auflösung zuvorgekommen, die ihnen sonst gerichtlich gedroht hätte. Und dieser Flamsblock hat das ist jetzt etwa 2 Jahre her, eine Aktivistin bei einem Parteitag, die mit ausgestreckter Hand Heil Hitler gebrüllt hat, von den eigenen Securities festnehmen lassen. Das war etwas, was früher überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre. Ja, und jetzt passiert Folgendes, oder in Frankreich, der Front National, ja, unter Le Pen Senior hat die Staatspolizei bei Anschlägen auf Synagogen nicht lang suchen müssen. Die haben sie immer im Umfeld des Front National gefunden. Der Front National hat sich unter der Tochter dieses Herrn Le Pen total modernisiert. Seinerzeit hat die FPÖ nichts mit dem Front National zu tun haben wollen, seit dieser schönen Pressekonferenz zwischen Strache und der Frau Le Pen ist das umgekehrt. Jetzt will der Front National mit der FPÖ nichts mehr zu tun haben, weil sich die FPÖ nicht vom Nationalsozialismus getrennt hat. Die Herren vom Flamsblock wollen mit der FPÖ nichts mehr zu tun haben. Und in der Freiheitlichen Partei gibt es einen wirklichen Riss, weil Haider und Strache in einem Punkt dasselbe wollten, nämlich die Partei modernisieren, ein neues Feindbild, und da bietet sich der Islam an, vor allen Dingen nach diesen schrecklichen Anschlägen auf das World Trade Center, und Strache wollte diesen Feindbildwechsel vollziehen, und er ist seinerzeit ja nach Israel gefahren und wollte Israel als starkes Bollwerk gegen die Islamisierung Europas ausrufen. Davon haben die Burschenschaft der Wind bekommen, und um ein Haar wäre Strache zurückgekommen und nicht mehr Parteiobmann gewesen. Die Burschenschafter hatten schon seine Ablöse geplant. Strache hat telefonisch davon Meldung bekommen, und um diese Scharte wieder auszuwetzen und die Burschenschafter zu versöhnen, hat Strache sich das Geschmackloseste geleistet, was sich je ein österreichischer Politiker im Ausland geleistet hat. Er hat die Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Burschenschafterkäppi betreten. Wenn man sich vorstellt, ein österreichischer Politiker betritt eine solche Gedenkstätte mit dem Gemeinschaftssymbol des institutionalisierten Antisemitismus. Also größer kann die Provokation eigentlich gar nicht sein. Ja, dann Polizei und Verfassungsschutz. Also der Verfassungsschutz ist unter Schwarz-Blau einfach zum Teil umgefärbt worden, wobei, nachdem man konnte weder Grüne noch Rote entfernen aus dem Verfassungsschutz, die sind einfach hochgelobt worden, haben wunderschöne aufgeräumte Schreibtische und einen wunderschönen Titel und mehr Geld bekommen und haben aber nichts mehr zu arbeiten, und da wurde Platz geschaffen für Freiheitliche. Der Wiener Verfassungsschutz ist praktisch der FPÖ überantwortet worden, und natürlich drängen Rechtsextreme immer wieder in Polizei, zum Bundesheer oder in den Verfassungsschutz hinein, und wir haben ja hier beim Objekt 21 hier erlebt, wie der Verfassungsschutz gearbeitet hat. Es hat seit Jahren Anzeigen gegeben, der Verfassungsschutz hat mehrere Hausdurchsuchungen gemacht, hat nie was gefunden. Dann ist die Kriminalpolizei gekommen, die haben dort nachgeschaut und haben natürlich alles gefunden. Nicht? Also der Verfassungsschutz muss ziemlich blind gewesen sein, zumindest auf dem rechten Auge. Zu den anderen Parteien, die Martin Graf zum Parlamentspräsidenten gewählt haben. Ich bin ganz sicher, wäre dieses Buch damals schon auf dem Markt gewesen, Martin Graf hätte keine Chance gehabt, Parlamentspräsident zu werden. So wie mein Buch Haiders Kampf seinerzeit dazu geführt hat, dass Haider sich in der schwarz-blauen Koalition nach Kärnten zurückziehen musste und nicht in der Regierung sein konnte. Das sind so die kleinen Triumphe eines Autors, aber ich weiß, dass Bücher die politische Landschaft nicht wirklich verändern können. Das neue Phänomen Stronach. Stronach hilft jetzt Strache ein schlechtes oder mäßiges Wahlergebnis zu bescheren, aber und Stronach hat noch eine zweite Funktion, er nimmt Strache ein ganz wichtiges Thema praktisch weg, das ist das EU-Thema. Stronach hat wirklich, das ist belegbar, er hat keine Ahnung von Wirtschaftspolitik, keine Ahnung, aber die Wähler halten ihn für wirtschaftspolitisch kompetenter als Strache, weil einer, denken sie sich, der Milliardär wird, der muss ja auch von Wirtschaftspolitik eine Ahnung haben. Nein, der hat einfach ein paar ganz schlaue, als Werkzeugmacher ein paar schlaue Erfindungen gemacht und hat schlaue Leute gefunden, die das schlau vermarktet haben, und dann ist diese Karriere irgendwann zum Selbstläufer geworden. Von Wirtschaftspolitik hat er keine Ahnung, aber er nimmt Strache das EU-Thema weg. Strache hat immer nur, die FPÖ hat immer nur das EU-Thema und das Ausländerthema gehabt. Das Ausländerthema ist weitgehend ausgereizt, das könnte Strache sogar schaden, wenn er das zu stark drückt. Jetzt macht Strache, versucht jetzt einen Zwischenwahlkampf und hat gesagt, kein Ausländerthema. Naja, also wenn man ihm das EU-Thema und das Ausländerthema wegnimmt, schaut diese Partei wahrscheinlich ein bisschen mager aus in ihrer Selbstdarstellung. Ich gehe davon aus, Stronach ist eine Seifenblase, Stronach hat ein Ablaufdatum und die entscheidende Zäsur wird es bei der nächsten Wahl, nicht bei dieser, sondern bei der Wahl darauf geben, wenn sich die Stronach-Partei praktisch, wenn die zerbröselt ist. Und dann wird es darauf ankommen, ob diese Unzufriedenen, die es der Stronach eingesammelt haben, wieder zur FPÖ zurückkehren oder ob die Parteien der Mitte klug genug sind, sie ihnen entsprechende Angebote zu machen. Ja, und zum Thema Alten Donau, da haben wir einen viel kompetenteren Mann da, den Uwe Seiler. Das ist jener Datenforensiker, der auch Königshofer die Falle gestellt hat, in die der schnell getappt ist. Der hat sich mit diesen Neonazi-Seiten wie Alten Donau und so weiter in ganz anderer und viel intensiverer Form beschäftigt, als ich das als Journalist getan habe. Und ich würde dich einfach bitten, dass du diese Frage beantwortest. Geht das?
Darf ich die Frage noch einmal wissen?
Der Detlef Wimmer, ob er mit Alten Donau und ob sich das beweisen lässt.
Ja, das lässt sich beweisen. Aber ich will es hier jetzt nicht beweisen. Es lässt sich beweisen. Also aus meiner Sicht gesehen, ich bezeichne ihn als den Sicherheitsstaatrat mit dem Sicherheitsrisiko. Und es sind ja die Unterlagen aus dem Heeresnachrichtenamt an News, so wie ich weiß, an News gespielt worden. Und darin liegen die Beweise. Und Detlef Wimmer hat ja auch versucht, dagegen anzukämpfen, bis hin zu einer parlamentarischen Sitzung, aber er hat alles verloren. Wann es wirklich an die Öffentlichkeit gespielt werden kann, der gesamte Inhalt, das weiß ich noch nicht. Das kann durchaus Monate oder Jahre dauern und das hängt noch grundsätzlich von ihm ab. Weil wenn er jetzt hergeht und sagt, okay, er klagt jetzt jemanden, dann müssen die Sachen auf den Tisch. Aber ich habe ihn ein bisschen jetzt schon im Würgegriff. Ich bin gespannt, wie lange ich würgen darf und kann. Naja, seinen Adjutanten habe ich ja hinausgeschossen. Ja. Hat er sich vorher noch schnell hingestellt von Sebastian Ortner und wollte ihn verteidigen. Jetzt ist er selber in die Schusslinie geraten. Allerdings ist er wesentlich intelligenter, der Detlef Wimmer, als der Dr. Werner Königshofer. Okay.
Kannst du ein bisschen sagen, wie man sozusagen so eine Falle stellen kann? Am Beispiel Königshofer vielleicht, das ist ja wirklich eine spannende Geschichte. Und ich meine, also ich will die Veranstaltung nicht künstlich in die Länge ziehen, aber wenn man den Datenforensiker da hat, der diese Falle gestellt hat und die dann zu einem eindeutigen Gerichtsurteil geführt hat, ich glaube, das sollte man sich nicht entziehen.
Herr Schassach, ja. Nein, ich möchte nur jetzt kurz die Spielregeln abklären, weil wir haben jetzt 9:02. Eigentlich hören wir normalerweise 9:00 mit dem Programm auf. Ich gehe jetzt einmal davon aus, Sie wollen jetzt nicht in 2 Minuten den Salon verlassen. Ich würde aber, damit die Spielregeln halbwegs klar sind, sagen, Sie wissen, Sie können jederzeit gehen und es wird Ihnen niemand böse sein und es wird kein Problem sein. Ich würde jetzt einmal vorschlagen, wir machen auf jeden Fall nur die Fragen, die da sind, wenn Sie auch Zeit haben.
Ja, ich bin arbeitswillig.
Sie sind arbeitswillig. Okay, dann machen wir dieses ganz lockere Agreement. Wir machen die Fragenrunden noch durch und Sie können aber jederzeit gehen und wir hören uns das jetzt gern an. Wie stellt man eine Datenfalle?
Also, das kann ich in der Kürze nicht erzählen, weil grundsätzlich ist es eine technische Sache. Es muss technisch umgesetzt werden und das Ganze war dann auch noch verbunden mit Social Engineering. Es ist auch im Grunde genommen eine höchst komplizierte Sache, weil man muss ein Vertrauensfeld auch aufbauen. Aber ich habe Radio vorher ein sehr langes Interview gegeben und wenn es interessiert, einfach auf Internet gehen, Uwe Seiler eingeben und Radio Froh oder Uwe Seiler Froh und dann kommt man schon dorthin und dann kann man sich das anhören. Dort habe ich das relativ genau beschrieben und ich hoffe so, dass es auch für Nicht-Computertechniker verständlich ist. Es sprengt wirklich den Rahmen, wenn ich das jetzt hier beginne zu erklären.
Gut. Ich sehe da hinten auch den Wirt, wenn jemand aufgrund der Länge der Veranstaltung gern was möchte. Michael, vielleicht kannst du kurz einmal die Getränkewünsche, da war zumindest schon einer, aufnehmen. Bitte, Robert.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass also für Durchschnittsbürger, die das hören und die die FPÖ als traditionelle etablierte Partei kennen, die es ja in der Form seit weit über 50 Jahren gibt, dass die Schwierigkeiten haben, das zu glauben. Ja? Und jetzt sollte man ja annehmen, weil du am Anfang die Klagefreudigkeit der FPÖ angeschnitten hast. Heider hat ja durch die Kanzlei Böhmdorfer Ganef alles klagen lassen, was sie irgendwie über ihn kritisch geäußert hat. Manchmal mit Erfolg, meistens nicht mit Erfolg. Dass also wenn so ein Buch auf den Markt kommt durch einen renommierten, bekannten Autor, und das ist ja in den Medien präsent, es wird verbreitet, es wird verkauft, dann sollte man annehmen, dass dann also gegen zumindest Teile des Buches geklagt wird. Ist es richtig, dass die FPÖ in diesen Monaten seit September 2012, wo das auf den Markt gekommen ist, in keinem einzigen Punkt eine Klage gegen dich eingereicht hat?
Ja, die FPÖ hat nicht geklagt. Die FPÖ hat seinen Versuchsballon steigen lassen. Der Wiener Landesparteisekretär Hans-Jörg Jenewein hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, hat behauptet, ich hätte Strache und die FPÖ sozusagen verleumdet. Die Staatsanwaltschaft hat das dreimal niedergelegt. Bei diesem letzten Versuch hat die Staatsanwaltschaft etwas gemacht, wofür ich ihr wirklich dankbar bin. Sie hat nämlich die pointiertesten Passagen aus meinem Interview wörtlich zitiert und hat dann dazu geschrieben, aber Scharsach hat es ja so ausführlich belegt, dass das als Wertung die vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen keinesfalls überschreitet. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat jetzt sogar schon Zivilgerichte präjudiziert, weil ich mich natürlich jetzt bei einer Klage auf die Beurteilung der Staatsanwaltschaft berufen kann. Ich habe aber zu den früheren Büchern, allerdings auch immer erst mit ein bisschen zeitlichem Abstand, ich habe 12 Klagen gehabt, ich bin immer von der Kanzlei Gabriel Lansky vertreten worden, ich habe alles gewonnen, allerdings das Keller-Nazi-Urteil gegen die Frau Barbara Rosenkranz, das habe ich erst beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewonnen. Das hatte für mich aber den Vorteil, dass mir die Republik Österreich für ein menschenrechtswidriges Gerichtsurteil 5.000 Euro Schmerzensgeld hat zahlen müssen.
So, ich habe jetzt 1, 2 und da habe ich ein bisschen einen Überblick verloren. Waren es auch noch 3? Also, wollen Sie, weil Sie haben sich schon länger gemeldet. Nehmen Sie sich bitte das Mikrofon. Bitte. Und dann kommen Sie und der Herr.
Okay. Ich glaube, dass man das dritte Gesicht der FPÖ nicht vergessen sollte. Wenn das erste Gesicht der FPÖ sozusagen das der Reichen und Schönen ist, also wo der Strache bei Partys sozusagen zugegen ist, und wenn das zweite Gesicht der FPÖ das nationalsozialistische ist, dann ist das dritte ganz wesentliche Gesicht der FPÖ das, was sie ja selber als soziale Heimatpartei bezeichnet und was ja mit einer sehr häufigen Wahrnehmung der nationalsozialistischen Vergangenheit verknüpft ist. Höre ich zum Beispiel sehr oft von einer Bekannten, die nächstes Jahr 80 Jahre alt sein wird. Und ja, ich wohne in einem Hitlerbau, ich bin so froh, dass uns der Hitler diese Wohnungen gemacht hat und dass er damals die Arbeitslosigkeit beendet hat. Und das ist ja auch verknüpft mit der jetzigen Wahrnehmung zum Beispiel vom Strache. Es ist der Einzige, der sich für uns einsetzt, für uns Österreicher. Das heißt, das finde ich ganz wichtig, auf dieses dritte Gesicht, dieses Pseudosoziale nicht zu vergessen.
Bitte.
Meine Frage an Sie, Frau Heiden. Ich glaube, ich habe es vom Profil. Das Büro, ein Büromitarbeiter von Landeshauptmann Büringer versuchte, diesen heutigen Abend zu verhindern, dass Hans-Henning Scharsach beim Oberösterreichischen Presseclub einen Vortrag hält. Könnten Sie uns bitte dazu was sagen?
Da mischen sich jetzt mehrere Dinge. Wir hatten im Presseclub, wir haben im Presseclub im Ursulinenhof ein Veranstaltungsformat, das nennt sich Medienfoyer. Und dieses Medienfoyer hat sich erst im Herbst entwickelt und ist als Diskussionsformat angelegt. Wir hatten den Herrn Schasach angefragt, ob er kommen wird, und haben versucht, dann jemanden aus der FPÖ zu bekommen, der mitdiskutiert am Podium. Und da hat sich niemand gefunden. Darauf haben wir gesagt, dann können wir es in diesem Format nicht machen. Das hat dazu geführt, dass der Herr Schasach, der Informationen hatte, oder ja, das müssen Sie erklären, das waren nicht meine, auf jeden Fall es gab einen Artikel im Profil, wo gesagt wurde, die Absage wäre bedingt gewesen durch politischen Druck der ÖVP auf den Presseclub. Wir haben das in der Folge diskutiert und auch ausgeräumt, dieses Thema, und haben diese Veranstaltung gemacht, um dieses Buch präsentieren zu können. Genau. Also weil ja diese Absage der Veranstaltung im Presseclub nicht eine Absage dieses Buches und seines Inhaltes war und auch nicht des Herrn Schasach, sondern des Veranstaltungsformates. Ich war die Veranstaltung abgesagt hat, weil ich die Präsidentin des Presseclubs bin, und ich kann reinen Herzens sagen, ich wurde nicht unter Druck gesetzt. Also ich wurde nicht parteipolitisch unter Druck gesetzt. So. Reicht das? Bitte. Sie wollten, glaube ich, auch sich melden, gell? Also Sie wollten... Okay. Dann haben wir...
Ein paar Minuten gewonnen.
Dann würde ich diese Frage mit der Sozialen Heimatpartei, ich glaube, da haben Sie sich noch nicht dazu...
Naja, natürlich, das ist eine der Facetten, unter denen die Freiheitliche Partei auftritt. Natürlich, Strache stellt sich da als Mann, der für die kleinen Leute etwas tut. In der schwarz-blauen Koalition hat man gesehen, was von solchen Redereien zu halten ist. Es hat noch nie eine Regierung gegeben, die so radikal Einschnitte in das soziale Netz sich zu Schulden hat kommen lassen. Und die sind hauptsächlich auf Betreiben der FPÖ und in FPÖ-Ressorts basiert. Das sind viele kleine Dinge, die oft gar nicht aufgefallen sind. Also da wurde die Förderung von Kulturveranstaltern zusammengestrichen und Ähnliches. Aber Tatsache ist, dass also diese Freiheitliche Partei in der Koalition jedenfalls genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was sie vorher propagiert hat und was sie heute wieder propagiert. Aber ja, man kann es, wenn man es als drittes Gesicht sehen will.
Okay, also kann ich die Wortmeldungen 1, 2, 3, bitte.
Herr Schasach, Ihre Darlegungen sind sehr stimmig. Sie sind so stimmig, dass ein Kriminalist sagen würde, es stimmt zu gut. Nehmen Sie das als provokante Anrede von mir. Warum sage ich das? Weil durch so geschliffene Vorträge der Eindruck erweckt wird, wir haben das Böse dieser Welt, das Schwarzeste, das Schwarzen, gefunden. Das so schwarz ist, vor dem sich noch andere, Stalin oder Pol Pot, immer noch hell abheben. Und was mir noch abgeht, natürlich bei so einem perfekten Vortrag, Audiator alterer Pars. Das kann man auch nicht so nebenbei machen. Und ich würde anregen, weil ich glaube, in den Statuten des Kepler steht da drinnen, überparteilich und ohne Weltanschauungsleiter, vielleicht könnte man auch einen ähnlich prononcierten von der anderen Seite auch mal einladen, weil es wird...
Gut, ja, das war ja genau das Thema, das jetzt erst angesprochen
habe. Das kann man vielleicht separat besprechen. Ja. Na gut, wollen Sie mich einladen, können Sie es machen. Weil auch der internationale Sozialismus hat genauso wie der nationale ziemliche blutige Spuren in der Geschichte hinterlassen. Und die sind ja nicht out. Moment, lassen Sie mich ausreden. Und die sind ja nicht, haben sich die Luft aufgelöst. Da gibt, muss es ja auch noch Relikte geben. Die 68er waren ja mit der RAF relativ verzahnt. Aber wir wollen jetzt das nicht in den Co-Referat ausarten lassen. Ich möchte hier nur am Ende sagen, dass ich immer misstrauisch werde, wenn jemand die Wahrheit gefunden hat. Und ich kann mich hier auf André Gide berufen, Nobelpreisträger 47, der sagte, ehre jene, die die Wahrheit suchen, misstraue jene, die sie bereits gefunden haben. Danke.
Darf ich vielleicht zwischendurch, weil doch einige gehen jetzt, damit wir das noch geklärt haben, es gibt dieses Buch, Strache im braunen Sumpf, von dem jetzt die Rede war, dort auch zu kaufen. Also da bei den Tischen hinten, Sie können sich das gerne gegen Entgelt mitnehmen und der Herr Schasach signiert es auch, wenn es notwendig ist.
Ich schreibe auch gerne Widmungen, Geburtstagswidmung für den Pepperl oder ähnliche Dinge hinein.
Geben Sie zurück.
Es macht mir auch keine Mühe, Autoren schreiben ihren Namen nie so gern wie ins eigene Buch. Ich würde Sie nur eins bitten, nicht dieses Buch kaufen und ins Bücherregal stellen. Im Bücherregal macht es sich ohne dies schlecht, weil Großstrache draufsteht. Sondern kaufen, lesen, weiterborgen, zurückfordern, wieder weiterborgen. Bücher haben nur dann einen Wert, wenn sie auch gelesen werden. Ich werde mich dann da hinten hinsetzen und werde für die, die glauben, dass sie das, was sie heute gehört haben, noch ein bisschen vertiefen wollen, Bücher signieren, widmen oder wie auch immer.
Okay, bitte.
Ja. Für mich ist während dieser Zeit jetzt wirklich die Frage entstanden, die FPÖ ist keine demokratische Partei, warum ist sie wählbar? Eine andere Querverbindung ist noch, die ÖVP ist für mich auch sehr weit rechts gerückt, soweit ich das verstehe. Ich hätte dazu gern Ihre Meinung gehabt. Danke. Mhm.
Bitte.
Ja, nochmal zum juristischen Aspekt. Also jetzt nicht Klagen gegenüber Ihrer Person betreffend, sondern ja allgemein, wie es mit dem Klagen gegenüber FPÖ-Funktionären oder Angehörigen aussieht. Zum Beispiel, Sie hatten ja schon gesagt, Heimbuchner, Witikobund, diese Geschichte. Wenn es da eindeutig verfassungsfeindliche Zielsetzungen gibt in diesem Bund, warum ist es da nicht möglich, zum Beispiel eine Klage einzureichen? Oder mir ist irgendwann mal untergekommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass der Staat Österreich das gar nicht so betrachtet oder dass der nicht als verfassungsfeindlich eingestuft worden ist, soweit dieser Witikobund. Dann wäre die Frage, warum ist das eigentlich nicht der Fall? Soweit dazu. Also generell die Frage, warum ist es häufig so schwierig, juristisch das Handwerk zu legen, entsprechenden Menschen und vielleicht insbesondere der Fall Heimbuchner. Mhm.
Gut.
Also der Reihe nach, also Stalin und Pol Pot interessieren mich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Meine Großeltern und meine Eltern zumindest für eine gewisse Zeit waren Nazis. Das ist meine Geschichte, das ist unsere Geschichte. Es gibt übrigens einen deutlichen Unterschied zwischen dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus. Nicht so sehr, was die Zahl der Opfer anbelangt hat, nur bei allen anderen Despoten auf der Welt, die Massenmorde verschuldet haben, war irgendwo ein Machtproblem dahinter. Der Nationalsozialismus war die einzige Ideologie, die gemordet hat, Säuglinge, Kinder, auch überzeugte Nationalsozialisten, wenn sie zufällig Juden waren und so weiter. Hier ging es überhaupt nicht um Macht, hier ging es auch nicht um die Gegnerschaft. Stalin hat seine Gegner ausrotten lassen. Schlimm genug, aber das ist nicht unsere Geschichte. Ich beschäftige mich hier mit unserer Geschichte. Das Zweite, die linke Blutspur, die hat es zwar mal bei der RAF gegeben, nur also wenn Sie die ein paar Opfer der RAF, die ich ganz sicher beklage, es hat auch in Italien die Roten Brigaden gegeben und so, aber das waren Einzelne. Wenn Sie das vergleichen mit 6 Millionen ermordeten Juden und mit 50 Millionen Kriegstoten, da kann ich einfach keinen Zusammenhang mehr sehen. Und also die linke Blutspur generell sehe ich nicht. Sozialdemokratie ist aus einer Gewerkschaftsbewegung entstanden, die in der Zeit des Manchester-Liberalismus ganz sicher notwendig war, um diese Art der menschenverachtenden Ausbeutung zu beenden. Also ich kann dem ich kann diese Parallelen vor allen Dingen nicht wirklich sehen. Zweite Frage, die ÖVP. Etwas, was heute zu wenig gesehen wird, ist, dass die beiden Großparteien der Mitte in einem wesentlichen Bereich übereingestimmt haben zu allen Zeiten, der durch die Klassenkampfrhetorik einfach ein bisschen zugeschüttet wurde. Das ist der Begriff der Solidarität. Die Solidarität ist ein Schlüsselbegriff in der Arbeiterbewegung und ist ein Schlüsselbegriff in der katholischen Soziallehre. Beide Großparteien der Mitte haben politische Kultur als Erziehungsarbeit aufgefasst. Hilf dem, der Schwäche ist. Das heißt, überwinde deinen persönlichen Egoismus, um jenen zu helfen, die das Lebensrisiko nicht aus eigener Kraft tragen können. Und hier haben wir in der Freiheitlichen Partei die Gegenbewegung, hilf nicht. Und wer jetzt sagt, hilf nicht und dabei auf Arme, auf Flüchtlinge und so weiter zeigt, der muss das begründen. Und die Begründung ist halt offensichtlich, sie sind es nicht wert. Sie sind nur zu faul, in ihren Heimatländern am Wiederaufbau teilzunehmen und Ähnliches. Oder sie bedeuten eine Gefahr für uns. Das ist die... Dritte, den Terminus verfassungsfeindlich gibt es bei uns nicht. Das ist ein deutscher Terminus. In Deutschland ist sozusagen für das Verbot einer Partei der Nachweis der Verfassungsfeindlichkeit erforderlich. Bei uns wird das auf das Wiederbetätigungsgesetz gestützt. Da gibt es diesen Begriff nicht. Da müsste man sozusagen den Tatbestand der Wiederbetätigung herauslesen. Nun ist es so, dass die FPÖ ein weitgehend lupenreines Programm hat, aber ein Wischiwaschi-Programm. Das ist das Merkmal aller rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien. Das war auch das Merkmal des Nationalsozialismus. Warum? Es kann doch nicht sein, dass ein Parteiprogramm dem Führer Vorgaben macht. In einer Führerpartei ist das Programm, was der Führer in seiner letzten Rede formuliert hat. Und Jörg Haider hat das ja ausgenützt. Er hat sich ja nicht um das Gequatsche von vorgestern gekümmert. Er hat seiner Partei immer neue Vorgaben gemacht. Und auch das mittlerweile geänderte Programm ist so wenig präzis, dass es sich nach allen Seiten interpretieren lässt und dass es jedenfalls für einen Parteiführer keine Einschränkung enthält.
Gut, ich schaue nochmal in die Runde. War das noch zu wenig? Ja, bitte. Wiederholen Sie es nochmal.
Danke, kurz. Wenn ich Ihnen was schuldig geblieben bin.
Ja. Es ging um die juristischen Möglichkeiten.
Ja, streng genommen wäre es das, aber wir dürfen eins nicht vergessen, das Justizministerium war sehr lange in freiheitlichen Händen und die Spitzenbeamten dort sitzen alle mit ihren Schmissen an den Schreibtischen und dann gibt's eine ÖVP-Ministerin, die eine wirklich skandalöse Entscheidung ihrer Beamten aus der Burschenschafter-Szene auch noch begründet, weil sie offensichtlich nicht das eigene Ministerium, die eigenen Beamten bloßstellen will.
Worum geht's da?
Um die Karikatur. Da gibt's eine Karikatur, die sich über einen Banker lustig macht. Strache hat die auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht und diese Karikatur wurde verfälscht und zwar sind im Stürmerstil ist die jüdische Nase dazu gezeichnet worden und die Manschettenknöpfe waren für jedermann erkennbar Davidsterne. Das heißt, also eine noch deutlich sichtbarere antisemitische Aktion ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Und dass es dann Beamte gibt, die so sinngemäß formulieren, naja, es sei ja nicht damit eine ganze Volksgruppe, sondern nur oder so, ist abenteuerlich. Also man muss ja kein Fan der Frau Justizministerin sein. Ich bin kein Fan. Ich bin sie empört mich immer wieder, auch dass Pograpschen keine sexuelle Belästigung sein soll. Ich wundere mich, warum es keine Facebook-Gruppe gibt, die dazu auffordert, jeden, der Frau Karl begegnet, an den Popo zu greifen. Weil sie das ja selbst nicht als sexuelle Belästigung klassifiziert hat. Ich meine, auf solche Dinge wartet man als Journalist, weil man als Journalist gewohnt ist, dass jeder Unsinn anderen Unsinn hervorbringt. Also ich hätte mir sowas durchaus vorstellen können. Also für mich war diese Argumentation der Justizministerin eigentlich ein Armutszeugnis, aber ich weiß, ich halte unseren Rechtsstaat für beschädigt. Es passiert in diesem Rechtsstaat immer wieder das Gleiche. Also auf der einen Seite, Leute, die Parolen veröffentlichen, werden nicht belangt. Leute, die diese Parolen von FPÖ-Seiten an Biertischen zum Besten geben, die stehen dann vor Gericht. Das ist der eine Skandal. Der zweite Skandal ist, wenn bei fast identen Tatbeständen, einen identen Tatbestand gibt es nie, aber bei fast identen Tatbeständen ermittelt wird, wird jeweils das Verfahren gegen einen, wenn er in der FPÖ verankert ist, dann findet die Staatsanwaltschaft das nicht der Verfolgung wert. Wehe, er ist nicht in der Freiheitlichen Partei verankert, dann steht er vor Gericht und wird verurteilt. Ich halte das für ein Armutszeugnis eines Rechtsstaates. Ich halte den Rechtsstaat für beschädigt.
So, jetzt haben wir noch eine Frage und dann würde ich vorschlagen, dass wir die offizielle Runde schließen.
Ja, bei der vorherigen Frage, die ich gestellt habe, da wollte ich ja von Ihnen auch hören, ob die Gefahr besteht, dass dann die Freiheitlichen nach diesen Stronach-Eskapaden wieder präsent wird. Aber eine andere Frage, vielleicht könnte das ein schönes Schlusswort von Ihnen werden. Was würden Sie denn, also mir geht es schon damit, dass ich traurig bin darüber, wenn zumindest die nahestehenden Parteien, die Grünen nehme ich einmal aus, aber auch die Sozialdemokratische, wenn sie zu wenig tut, was würden Sie denn den Parteien ins Stammbuch schreiben? Ich meine, die andere Frage wäre auch, kann es so etwas wieder geben? Es hat jetzt so viele Gedenkveranstaltungen gegeben und die Leute, die überlebt haben, haben gesagt, nie wieder. Also stimmt das nie wieder und was würden Sie sich von uns wünschen? Danke.
Zum Thema Stronach, ich bin fest davon überzeugt, dass ein Teil der Unzufriedenen, die Stronach jetzt aufgefangen hat, wieder zu den Freiheitlichen zurückkehren und dass das zurzeit ein Tief der Freiheitlichen ist. Das wird ihnen bei der Wahl auch Stimmen kosten, aber das ist keinesfalls eine Entwicklung, die sich fortschreiben lässt, weil hier sozusagen dieses Auffangbecken Unzufriedener in der Stronach-Partei, das hat ein Ablaufdatum. Und die Parteien der Mitte müssen diesen Wählern einfach Angebote machen. Und jetzt ist es tatsächlich schwer, in einer großen Koalition zwischen Regierungsmitgliedern, die sich auf den Tod nicht ausstehen können, ist das ein bisschen schwierig. Und man darf eins nicht vergessen, dass die Freiheitliche Partei oder Strache selbst sind ja kaum angreifbar. Sie arbeiten ja nicht. Sie sind nirgends in politische Arbeit eingebunden. Sie beschränken sich darauf, das, was andere erarbeitet haben, nicht als fehlerhaft zu klassifizieren, weil das stünde ihnen ja als Opposition zu. Aber wenn sie da die Wortwahl etwa eines Gudenus in Wien, das ist immer sofort ein Verbrechen an unseren Bürgern, eine Unterschlagung, da wird Anzeige erstattet oder angekündigt, die dann nicht gemacht wird und so weiter. Die Parteien der Mitte sind mit dieser Art der Argumentation bisher nicht fertig geworden. Ich gehe davon aus, da sind gescheite Leute drinnen, die werden sich irgendetwas überlegen müssen. Ich bin kein Politikberater. Also mit dieser Frage bin ich überfordert. Aber eins bin ich mir sicher, dass die Sozialdemokratische Partei den Zeitpunkt versäumt hat, an dem man hätte sagen können, wir sind die Anständigen und Fleißigen und Rassisten haben bei uns nichts verloren. Wer sich bei uns rassistisch äußert, den schmeißen wir aus der Partei raus. Dann wäre der Begriff der Anständigen und Fleißigen sozusagen in der Sozialdemokratie verankert worden. So hat man, weil man geschlafen hat, Jörg Haider die Möglichkeit gegeben, die Anständigkeit und die Fleißigen für sich zu reklamieren. Das ist so ein bisschen eine Umkehrung. Anständig und fleißig ist der, der Rassist ist. Das ist, glaube ich, nicht mehr gut zu machen.
Gut, ich würde, bevor ich mich bei Ihnen noch einmal bedanke, Sie gerne noch darauf hinweisen, dass der Kepler-Salon nächsten Montag, obwohl Feiertag ist, aber vielleicht ist Ihnen dann am Montagabend eh schon Fahrt, dann kommen Sie um 19.30 Uhr, da haben wir ein Thema, das irgendwo anschließt, obwohl es ganz was anderes scheint aufs Erste. Das Thema heißt, ist Humor ein Mittel zur Subversion? Ja. Und zu Gast sind Baldwin Sulzen und Norbert Travöger, der ab sofort den Kepler-Salon hier auch inhaltlich kuratiert. Gastgeberin ist Elfi Schulz. Herr Schasach, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie erstens einmal überhaupt dieses Buch geschrieben haben. Es war zuerst auch die Frage nach dem Journalismus. Ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich das Buch einmal an, dann werden Sie sehen, ich habe die Fußnoten jetzt nicht gezählt.
Ungefähr 1200, aber...
Es sind 1200 Fußnoten, was heißt, das sind Quellen, die belegt sind. Das muss man erst einmal zusammensuchen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in der Tageszeitung, Sie haben es ja auch gesagt, selten so etwas in der Ausführlichkeit steht, weil man sich wirklich einarbeiten muss und das wirklich auch verknüpfen können muss. Und was für mich das jetzt auch, Sie haben es auch dargestellt, das Interessante ist ja, dass es selten sozusagen den eindeutigen Tatbestand mit der eindeutigen Verknüpfung von Personen gibt. Das gibt es, aber es ist im Wesentlichen immer in Doppelt- und Dreifachbödigkeiten und das erklärt man in der Tageszeitung normalerweise in so einem Artikel halt auch leider nicht. Aber deswegen ist es gut, dass es dieses Buch gibt. Es ist meiner Meinung nach ein Nachschlagewerk, um sich ajour zu halten über die Szene, die es hier gibt. Und zum Schluss vielleicht noch, weil wir das Thema haben wir heute überhaupt nicht geredet. Wir haben viel über Burschenschaften geredet und wir haben nicht über den Aspekt geredet, was Burschenschaften für das Thema Frauen auch heißt. Aber es ist auch ein gutes Buch, mit dem man argumentieren kann, warum das Ende der Männerbünde ganz sicher kommen sollte. Ja, danke noch einmal, dass Sie...
Darf ich noch ganz kurz ein...
Sie haben das allerletzte Wort, aber... Ich sage noch kurz, der Salon ist jetzt noch bis 10 offen. Sie können an der Bar oder irgendwo gerne noch was trinken. Der Herr Schasach ist auch noch da und hat das letzte Wort.
Ich setze mich dann noch nach hinten und hoffe, dass ich ein paar Bücher zum Signieren kriege. Ich sage nur noch kurz etwas. Erstens zu den Fußnoten. Ihr wisst ja alle, wenn etwas passiert, das steht in allen Tageszeitungen, Magazinen, Rundfunksendungen und so weiter. Das heißt, ich habe für einen Tatbestand 30, 40, oft noch mehr Quellen. Und meine Aufgabe ist es, die alle durchzuschauen und mir die, die ich am verlässlichsten, am authentischsten halte, dann zu verwenden. Das heißt, wenn ich 1200 Fußnoten in dem Buch genannt habe, dann heißt das, dass ich etwa 50.000 oder 30.000 bis 50.000 Quellen habe durchschauen müssen, weil ja auch viele Dinge man durchschauen muss, die dann nachher keine Verwendung finden. Also ich weiß, was wissenschaftliche Arbeit bedeutet und ich kann jeden von euch wirklich versprechen, in diesem Buch ist alles entsprechend den Spielregeln wissenschaftlicher Dokumentation formuliert.
Und aus, sagen wir jetzt. Dankeschön. Danke.